ARD. Talk mit Tees.
Das klingt jetzt mit dieser Erfolgsgeschichte am Ende klingt das super. Mhm. Mit 28 hat sich das furchtbar angefühlt, weil du warst einfach nur ein Versager, der nichts zu Ende gebracht hat. Wenn du in Polen oder in der Slowakei oder in Russland oder in der Ukraine irgendwo hingehst und lächelst ohne Grund, wird sich schon gefragt, was falsch mit dir ist. Diese Anziehung in dieser Ostblockkultur an dieses Tiefe und Schwere des Lebens. Das ist in Deutschland eher so, ne? Nimm's leicht, pfeif ein Liedchen dabei. Wenn es dann aber mal in die Richtung geht und wir alle erleben ja Momente, in denen das Leben wirklich hart wird, dann habe ich so das Gefühl, hat man in der deutschen Kultur nicht ganz so eine Antwort drauf.
Wenn es eine Wunde gibt, wer versorgt sie?
Oh, das macht Oma. Oma ist die, ihr nennt sich das Ärztin ohne Lizenz.
Ist das so, Amalia?
Ja, das stimmt.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche besonders gerne mit Menschen, die das Leben mit ein bisschen Humor nehmen oder auch mit der humorigen Seite betrachten. Und Richard Tvertner, das ist so einer. Er ist einer der erfolgreichsten Content-Creator in Deutschland mit über 400.000 Followern bei Instagram, wo er mit lustigen Videos von seiner polnisch-russischen Familie erzählt, seiner Kindheit oder er kocht traditionelle osteuropäische Gerichte mit seiner Oma. Ich finde, er ist einer der lustigsten bei Instagram. Zu Hause ist er in Freudenstadt, deshalb haben wir uns bei mir in Baden-Baden getroffen. Er musste also einmal über den Hügel rüber. Besonders interessant fand ich seinen Weg zum Content Creator. Da war auch viel Zufall im Spiel. Und ich war erstaunt, was er davor schon alles gemacht hatte. Zuletzt arbeitete er zum Beispiel auf dem Bau. Jetzt hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass seine Oma auch mitkommt, weil er es angedeutet hatte im Vorfeld. Aber als er kam, war sie nicht dabei. Sie hatten am Vorabend Signierstunde in München gehabt, denn es gibt mittlerweile ein richtiges Kochbuch mit ihren Rezepten und es wurde sehr spät. Aber wir haben sie dann noch zusammen angerufen. Ihr werdet merken, Richard ist nicht nur in seinen Videos ein sehr herzlicher, lustiger, sympathischer Typ, wenn er uns Begriffe erklärt wie Ostblockfresse oder Russenhocke. Habt Spaß!
Ein Podcast von SWR3.
Hallo, sehr, sehr schön, dass ich hier sein darf.
Man kennt dich von Instagram unter Richard CWIE. Da hast genau, du den Menschen nicht den vollen Namen zugetraut.
Ja, ich habe es ein bisschen knapper gemacht. Irgendwo hatte ich das mal gelesen, dass wenn es auf Instagram irgendwie größer wird, dann braucht man einen leichten Namen, weil dass die Leute sagen, dann hast du das Video von dem Richard gesehen und nicht sagen müssen, hast du das Video von dem Tvertner gesehen, weil das sagt dann niemand. Und irgendwie habe ich das mal gelesen und gesagt, komm, wir machen es ganz leicht.
Das war auch sehr clever.
Ja.
Denn der Nachname ist natürlich eine Herausforderung für den gemeinen Bio-Deutschen, der sagt, okay, wie spreche ich das? C-W-I-E-R-T-N-I-A,
also da ist eine wilde Mischung. Viele,
ja, total. Du nutzt deine osteuropäischen Wurzeln und natürlich auch dein komödiantisches Talent, das du immer schon gehabt hast. Auf TikTok hast du ja noch mal so viel mehr als auf Instagram oder Follower.
Ja, das ging da ein bisschen mehr ab tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch ein bisschen leichter zu sammeln, leichter zu verlieren. Das ist da alles ein bisschen schnelllebiger. Auf Insta ist es mehr so, die Fans, die man gewinnt, die bleiben ein bisschen loyaler, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, deswegen ist auf TikTok immer hohe Zahlen, aber die bedeuten nicht ganz so viel tatsächlich wie auf Instagram.
Ach, guck mal, interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also, 420.000 Follower und noch ein paar mehr hast du auf Instagram, denen du auch die Küche Osteuropas etwas näher bringst, denn da sind deine Wurzeln. Das Ganze mit viel Comedy und auch mit Unterstützung von deiner Oma, Amalia.
Ganz genau.
Die fast mit dabei gewesen wäre.
Die fast das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, wir hatten gestern eine sehr, sehr späte Signierstunde in München, sind dann super spät abends heimgekommen. Heute ist dann die nächste in Stuttgart, deswegen hat sie dann gesagt, hey, sie macht sich da ein bisschen entspannteren Morgen und ist leider heute nicht dabei, aber in vielen Videos natürlich zu sehen.
Wir sind hier in Baden-Baden, gerade beim großen SWR, auch im SWR-Gebäude. Wäre es bei SWR 4 gewesen? Verstehst du? In Stuttgart, da wäre sie sofort dabei gewesen.
Sofort, ja, ohne Probleme. Da wäre sie hingelaufen, durch die Nacht.
Durch die Nacht. Oder gibt doch ein Lied, das heißt durch die Nacht, oder?
Ich glaube, ja.
Durch die Nacht. Oder ich denke nicht nur an Atemlos durch die Nacht. Ich denke nur an Atemlos durch glaube die Nacht, ich.
Ja.
Ihr habt ein ganzes Kochbuch jetzt sogar zusammen gemacht mit authentischen osteuropäischen Gerichten. Oma, was kochst du da? Ich sehe, du hast kein Glas Marmelade mitgebracht.
Oh, das ist richtig, ja.
Aber bei euch wird doch Gastfreundschaft so groß geschrieben.
Du bist herzlich eingeladen, nach Bad Peterstal, Griesbach, zu meinem Oma ins Hotel zu kommen. Und da hast du Sauna, Wellness, Marmeladen, Eintöpfe, alles. Also da fühl dich frei, da mal den Weg zu uns zu finden und dann wirst du ganz herzlich aufgenommen.
Es kommen nicht viele Influencer aus Freudstadt, ne?
Nein, ich glaube nicht.
Es ist komischerweise, auch wenn es ja alles online und digital stattfindet, es ist nicht so ein großer Influencer-Ort.
Auf gar keinen Fall, nein.
Aber du bist auch Freudenstädter im Herzen, beziehungsweise Bad Peterstal, hast du gesagt.
Nee, Freudenstädter.
Achso, du bist richtig in Freudenstadt. Oma ist in Bad Peterstal.
Oma ist jetzt nach Bad Peterstal gezogen, weil sie da das Hotel gekauft hat und das Hotel seit 2 Jahren führt. Aber wir sind eigentlich Freudenstädter.
Was denn das für eine krasse Oma? Die hat jetzt einfach mal ein Hotel gekauft und führt ein Hotel?
Ja, sie hat sich mit 75 gedacht, jetzt muss noch mal eine neue Richtung her. Und warum nicht mal Ferienwohnung, haben irgendwie so gut geklappt, 10 Jahre lang. Jetzt muss es ein Hotel sein.
Hitzig. Sag mal, ganz schön viel Arbeit dann nochmal, oder? Aber die muss arbeiten, oder?
Die braucht das. Opa braucht einen Garten, Oma braucht den Haushalt. Und da haben sie sich genug von beidem angelacht und... Ja, keine Ahnung. Das hat man denen auch schon angemerkt, dass sie da so ein bisschen eingegangen sind an der Aufgabe, die sie schon hatten. Weil es war dann irgendwie Routine, ne? Im Rentenalter war dann so der Alltag irgendwann da und hat sie auch immer gesagt, einfach nur rumsitzen und die nächste Reise buchen wollte sie auch nicht machen. Mhm. Und dann war das so der Stern am Horizont, wo man gesagt hat, ich glaube, da ist nochmal eine Challenge Center. Und jetzt haben sie da 12 Zimmer, großen Wellnessbereich, richtig süß, nochmal alles rausgeholt. Tante kümmert sich komplett ums Frühstück, freuen sich über jede Bewertung, die reinkommt, wenn sie da irgendwie 10 Punkte auf Booking bekommen. Und ist einfach echt traumhaft.
Influencerin sein hat ihr nicht gereicht.
Ich glaube, das war ihr ganz lange gar nicht bewusst, dass sie eine ist. Aber das war sie irgendwie, weil sie hatte lange kein Instagram. Hat ja auch selber jetzt nicht wirklich im Freundesbereich Leute, die sich vielleicht in dem Bereich beschäftigen. Heißt, die ganzen Kommentare und Views und sonst was, das hat sie gar nicht mitbekommen. Ich habe sie ja gefragt, Oma, magst du vielleicht mit mir mal zusammen kochen? Dann hat sie gesehen, wie ich da 2 Stunden die Kamera ins Gesicht gehalten habe. Und dann war es vorbei. Ne? Dann hat sie einfach gefreut, 2 Stunden mit dem Enkelchen gekocht zu haben. Aber danach hat die Experience damit ja aufgehört. Irgendwann hat sie tatsächlich sich einen Account gemacht und dann so ein bisschen diese Zahlen gesehen und ist dann auch auf mich zugegangen, war so, Richard, das sind ja Millionen.
Die hat sogar einen eigenen Account.
Sie hat sich einen Instagram-Account gemacht, um jetzt alle Kommentare zu lesen. Liest sie ganz fleißig unter jedem Video, was irgendwie da mit dem Kochbuch jetzt zu tun gehabt hat. Hat sie jeden Kommentar gelesen, geguckt, spricht mich darauf an. Oh, das kommt ja so und so an. Da ist sie jetzt schon drin. Jetzt versteht sie so, oh, das ist ja ein bisschen größer als nur so ein kleines Home-Video, sage ich mal. Mhm. Und jetzt auch mit dem Kochbuch ist ja aufgefallen, okay, da ist schon ein bisschen was passiert. Also es ist jetzt nicht einfach nur, dass da 5 Leute vielleicht mal zugucken und sich ein Kochbuch gekauft haben, sondern es war ja... Hat ihr ein bisschen Angst gemacht gestern auf der Signierstunde?
Okay, ist die Signierstunde für sie?
Da jetzt mal so in diesen öffentlichen Raum zu gehen und dann wurde ihr gesagt, und dann ist es ja Hugendubel, ne, am Stachus in München, das ist ja so ein riesen dreistöckiger Buchladen.
Und die Schlangen bis unten auf die Straße natürlich.
Und dann stand eine Schlange und dann war extra aufgebaut, ne, Tischchen mit Getränken und dahinter das riesen Hugendubelschild und es war so offiziell, so groß und... Ja, da war sie schon dann sehr, sehr nervös und hat gesagt, dass sie ganz froh war, dass sie jetzt noch auf der Toilette war davor.
Ich habe gesehen, was du gepostet hast, ihre Unterschrift, wie sie signiert hat.
Ja.
Total schön signiert. Also, du hattest es in der Story.
Ja, genau.
Sie hat total schöne Schrift erstmal, denn sie hat geschrieben, Lächeln beim Kochen und Zubereiten. Und dann hat sie unterschrieben mit Amalia. Also ganz süß.
Unterschrieben mit Oma.
Mit Oma. Ach, das heißt nicht Amalia, das heißt nicht Oma.
Sie hat viel überlegt. Amalia, Oma, Amalia, wie macht sie es? Und ist dann tatsächlich, hat sie gesagt, komm, das Kochbuch ist von Oma, dann gibt es auch eine Unterschrift von Oma.
Ja, und dann aber der Satz von dir. Aber eine Ostblockfresse beim Servieren.
Ganz genau.
Das ist wichtig. Was ist das mit der Ostblockfresse beim Servieren? Du darfst das Wort ja benutzen. Wenn ich das benutze,
also ich zitiere dich ja jetzt.
Ja.
Also ich dürfte Ostblock, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Das ist gar nicht mehr politisch korrekt, oder? Ostblock?
Ja, ich glaube, es ist schwierig. Also bei mir ist da auch schon oft eine Diskussion entstanden, wo Leute gesagt haben, was ist denn jetzt genau Ostblock? Und auch Polen sehen sich tatsächlich gerne nicht als Ostblock an, weil die sagen, sie sind Zentraleuropa.
Okay, ja.
Für mich ist es weniger so eine geografische Streitangelegenheit, sondern vielmehr, glaube ich, so ein... da überschneiden sich eine Menge Werte, eine Menge, ich meine, man kann es jetzt sagen, wie man will, aber die Küchen überschneiden sich ja genauso, Teigtaschen, ob sie jetzt in Polen Pirogge heißen oder Pirashki oder Pilmeni in Russland.
Oder Maultäschle,
ganz genau.
In Freudenstadt. Wie sagt man in Freudenstadt?
Herrgottsbescheißerle.
Ja, Herrgottsbescheißerle. Aber da wird auch schon richtig geschwäbelt, ne? So,
da wird richtig geschwäbelt, ja. Deswegen.
Freudenstadt.
Die vierte Sprache, die ich sprechen darf. Schöne Schwäbisch. Ja, nee, aber genau, deswegen ist für mich eher so, ich habe auch das Gefühl, der Balkan, den kann man so ein bisschen nicht zum Ostblock zählen, aber doch schon so ein bisschen zu Menschen, die sich wohl ganz gut verstehen, wenn der Grill ausgepackt wird und man im Garten zusammen miteinander abhängt. Ja. So, wie man übers Leben denkt und welche Wertesysteme da dahinter stecken, sind doch sehr relativ ähnlich. Und da ist auch zum Beispiel diese Ostblock-Fresser, die daherkommt. Wenn du in Polen oder in der Slowakei oder in Russland oder in der Ukraine irgendwo hingehst und lächelst, lächelst ohne Grund, wird sich schon gefragt, was falsch mit dir ist. Also es ist da, dann wirkst du unehrlich, weil es braucht einen spezifischen Grund, warum du lachen solltest. So, jetzt einfach nur spazieren gehen auf einer Fußgängerzone und Leute anlachen, da wirst du wirklich so ein bisschen...
Oh, was bei uns ja wirklich propagiert wird, einfach mal auch Menschen ein Lächeln schenken, weil sie lächeln zurück und man trägt dieses Lächeln auch weiter und der gibt es wieder an jemand anders weiter und das ist so ein Lächeln, das ist eine kleine Wanderung.
Das ist eine ganz nette Idee, aber mach das bloß nicht zu weit im Osten. dann redet niemand mehr mit dir, so, weil, ja... Da ist halt, wie gesagt, und daher kommt so ein bisschen diese Ostblockfresser, dass da halt sehr ernst geguckt wird, auf den Fotos wird ernst geguckt.
Du hast völlig recht. Und das Kuriose ist, ich habe Freunde aus dem Irak zum Beispiel und die würden auch auf Bildern nie lächeln. Auch da gehört es zur Kultur dazu. Und ich fühlte mich außerdem noch erinnert, als du geschrieben hast in einem Post von der Russland-Hocke.
Ja.
Da hast du dich fotografieren lassen. Nein, ach so, das war mit deiner kleinen neugeborenen Tochter. Ihr wart im Urlaub, wart an so einer kleinen Steinmauer, gucktet aufs Meer gemeinsam, von hinten fotografiert oder gefilmt. Ne? Ja. Und kleiner Deep Talk, so hast du es genannt.
Ja.
Und dann hast du gesagt, in typischer Russland-Hocke.
Russenhocke.
Russenhocke ist
ganz
das.
Genau.
Ist das auch ein offizieller Begriff? Russenhocke.
Auf jeden Fall. Was ich jetzt aber auch herausgefunden habe, ist, das ist nur ein Begriff hier so ein bisschen in Europa und im deutschsprachigen Raum. Im asiatischen Raum ist es so, der Asian Squad wird das genannt, weil das tatsächlich so die asiatischen Kulturen anscheinend auch sehr stark haben, dass so auf den Bus gewartet wird. Das ist so, ja, man steht nicht. Das war jetzt auch in Kasachstan so, wo wir jetzt unterwegs waren. Da haben wir einmal das Auto versenkt im Schlamm und mussten so ein bisschen warten, bis geklärt wurde, holen wir uns mit dem Pferd und mit dem Traktor. Und wirklich, also alle, die von dort kamen, die haben da nicht im Stehen mit uns geredet, sondern es wurde gewartet in der Hocke.
Das ist so faszinierend.
Das ist faszinierend, ja.
Also du kanntest das auch nicht wirklich.
Ich kannte es natürlich, aber eher so als Meme. Es ist jetzt in Deutschland nicht ganz so bekannt, dass die Leute alle so an den Bushaltestellen so sitzen. Ja. Unter Freunden, wenn man da irgendwo mal unterwegs ist, passiert es doch schon noch.
Ja.
Das war auch in meinem Freundeskreis ab und zu mal, wenn man sich da irgendwo auf der Hütte getroffen hat und es ist Freudenstadt, es regnet viel, der Boden ist nass, man kann sich nirgendwo hinsetzen, aber man will nicht die ganze Zeit stehen, es entsteht auch so ein bisschen daraus. Aber so richtig dauerhaft und überall und immer, so war es natürlich nicht.
Ich finde das total faszinierend, weil das für mich persönlich mega anstrengend ist.
So zu hocken?
Ja, zu hocken. Ich finde das super anstrengend. Und mir fiel das immer auf, wenn meine irakischen Freunde Bilder gemacht haben oder Bilder gepostet haben. Die haben sich immer in dieser Hocke fotografiert.
Und das ist entspannt für die, das ist nicht anstrengend.
Und das ist das Erstaunliche.
Ja.
Und ich habe mich das bis heute... Bis ich jetzt bei dir das Wort Russenhocke gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum die das machen, woher das kommt, weil ich persönlich das als anstrengend empfinde, so in der Hocke. Aber ja,
ich glaube, es ist eine Flexibilität der Bänder und wenn man die drin hat, dann ist es halt, dann setzt sich, das ist wie hinsetzen. Zwei hinsetzen.
Perfekt, dass die Russenhocke auf ihrer Augenhöhe ist. Das hattest du geschrieben damals. Oh, sehr schön. So, ja, nee, toll auch, dass du mit deinem Polski Fiat gekommen bist hier nach Baden-Baden, wo wir uns jetzt gerade treffen.
Ja.
Hauptdarsteller in einigen Videos.
In einigen Videos.
Hast du einen echten?
Ich habe einen echten, ja.
Okay. Und dein Vater war völlig begeistert.
Vollkommen, also so begeistert, wie ein polnischer Vater sein kann. Es gab ein gut. Aber das war schon mehr Freude als bei jedem Zeugnis oder Hochzeit, also habe ich es genommen. Aber ja, es war halt mein Traum, richtig. Wir sind ja früher oft nach Polen gefahren, zu meinem Opa damals noch. Und das war, ich glaube bis 2006, wo er gestorben ist, sind wir halt wirklich ein bis zweimal im Jahr, Pfingsten und Herbst, nach Polen gefahren. Mhm. Und das war gerade so um die Jahrtausendwende, war ja Polen voll mit diesen Autos. Die standen wirklich, hast 10 Autos gezählt und 6 davon waren Polski Fiats.
Okay.
Weil die einfach in so einer Masse produziert wurden. Viele konnten sich die leisten und Polen war voll mit diesen Autos. Und deswegen habe ich meine Polenbesuche bei meinem Opa immer mit diesem Auto verbunden und immer sehr, sehr nostalgisch über dieses Auto gedacht. Und es war dann irgendwie so, ich würde gern mal so einen haben. Und dann habe ich letztes Jahr, jetzt genau vor einem Jahr, habe ich mir den geholt, ja.
Okay, und fährst da mit ab und zu da mal rum? Also wie so eine Art Oldtimer natürlich.
Ja,
der muss auch gepflegt werden. Gibt es noch Ersatzteile dafür?
Ja, weil die Baureihe ist ziemlich ähnlich zum Fiat 500. Okay. Also da gibt es sozusagen immer wieder, dass man das einbauen kann und da Teile von anderen Modellen nehmen kann. Aber ja, wenn das Wetter toll ist, holen wir uns den zusammen. Wir sind auch schon zu dritt da drin gefahren. Die Kleine wird dann es gibt ja nur vorne Anschnallgurte, hinten nicht. Mhm. Heißt, die Frau sitzt dann hinten und das Baby wird angeschnallt auf dem Beifahrersitz.
Darf die das in Deutschland? Also gilt das, bei Oldtimern darf man ja verzichten auf einen Sitzgurt mittlerweile, also seit vielen Jahren. Wie ist das bei einem Polski Fiat? Gilt der als Oldtimer schon?
Ja, also es hat ein H-Kennzeichen.
Ah, okay, alles klar. Ja, da geht das natürlich.
Wie gesagt, ich habe die ja nicht ausgebaut, sondern die gab es nicht. Und ich glaube, es ist in Deutschland so, die Autos, so wie sie gebaut wurden, dürfen sie gefahren werden.
Ja.
Ja, ist einfach ein Traum. Der fährt also bergrunter mal 100, normalerweise 80, aber ja, die Türen klacken noch so metallisch zusammen und es riecht nach Benzin, sobald man den anmacht. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, so eine Maschine zu fahren, so eine kleine. Weißt du, dann guckst du hin in den Motor und da läuft der kleine Takter. Das ist einfach traumhaft.
Ach, wie toll. Sag mal, also du bist aber komplett in Deutschland aufgewachsen.
Ich bin in Deutschland geboren.
Bist du auch in Freudenstadt geboren?
Ja.
Die Familie kommt ja überwiegend aus Polen. Deine Oma kommt aber aus Russland.
Meine gesamte Mutterseite kommt aus Russland.
Aus Kasachstan.
Ah, nein. Meine komplette Mutterseite kommt aus Russland.
Komplette Mutterseite aus Russland.
Also Russlands Deutsche.
Ja, Vater aus Polen.
Okay. Oberschlesien tatsächlich. Okay. Also es ist alles zur Diskussion offen gelassen. Wie gesagt, Russlands Deutsche, also nicht Russen, sondern früher mal Deutsche gewesen. Meine Uroma kam auch mit dem Namen Koch nach Deutschland. Die konnten noch Deutsch, haben dort in deutschen Siedlungen gelebt, die dann ja so ein bisschen, wo ja alles ein bisschen schief ging nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die wurden ja dann auch zu den Deutschen gezählt und verfolgt und haben da auch schlimme Sachen erfahren. Sind dann irgendwo nach Kasachstan ausgewiesen worden, da ist dann meine Mutter geboren, sind dann zurück nach Russland, haben dort einen Bauernhof gehabt für mehrere Jahre und dann zurück nach Deutschland.
Und Oma ist 88 gekommen.
Nee, genau.
Die Oma war das.
Alle.
Das kriegt bei euch, kommen alle zusammen.
Alle, also ein Onkel von uns
ist Spätaussiedler sozusagen.
Spätaussiedler, genau.
Der Klassiker.
Ein Onkel ist früher gekommen und hat dann gesagt, ist cool hier. Opa hat gesagt, auf gar keinen Fall, wir gehen da nie hin. Dann ist Oma ins Bett, die zwei haben zwei miteinander getrunken und am nächsten Tag ist Opa anscheinend aufgestanden und gesagt, wir gehen. Onkel und Opa konnten sich nie an das Gespräch erinnern, also man weiß nicht, warum die Meinung sich geändert hat. Aber am nächsten Tag war es, wir gehen. Und dann wurde die ganze Familie jetzt eingepackt und es wurde ausgewandert, ja.
Und was war cool? Was hat Onkel gesagt?
Der Onkel war so ein Freigeist. Also es war so jemand, den hast du zwei Jahre anscheinend nicht gesehen und da kam er zurück und hat eine Frau geheiratet in Griechenland und war auf einmal Priester. Und das war so, also es war so einer, der musste irgendwo in der Welt rum. Und wie gesagt, er kam halt nach Deutschland und in Deutschland hat man halt schon gesehen, die Möglichkeiten sind besser. Es gibt deutlich mehr Möglichkeiten für, sage ich mal, mittelständische Familien, sich hier einfach ein Leben aufzubauen. Ja. Und was in Russland natürlich super schwer war, sich etwas aufzubauen, was dann noch bleibt. Man hatte immer die Gefahr, dass sowas schnell mal weggenommen werden kann und man nicht so viel machen kann. Gerade so eine Ohnmacht gegen den Staat war da konstant fühlbar. Und hier war das tatsächlich dann ein bisschen fairer, wirkte es. Und deswegen sind sie dann hergekommen.
Ach, guck mal. Sag mal, ist deine Oma eigentlich schon wach? Können wir die anrufen?
Oh, bestimmt.
Ich guck mal, ob das klappt.
Ah, du rufst
sie an. Ich rufe sie an, wir sprechen mit ihr.
Alles klar.
Wir hören sie, sie ist dabei.
Sehr cool.
Hallo?
Ja, hallo. Hallo. Guten Tag.
Hallo, hallo.
Ach, ich war ganz enttäuscht, dass Sie nicht mit dabei sind.
Enttäuscht sind Sie?
Ja. So. Naja, also, wir haben natürlich schon ein paar sehr schöne Sachen gehört. Und es ging jetzt gerade um die Zeit, als die Familie übergesiedelt ist nach Deutschland. Und ich habe in dem Kochbuch auch gelesen, wo wir schon bei dem Thema Enttäuschung waren, dass Sie damals Ihre erste Suppe gekocht haben und die hat aber nicht so richtig funktioniert und Sie waren enttäuscht. Und da habe ich mich gefragt, warum?
Soll ich jetzt antworten?
Aber natürlich, wir hören alle zu und wir freuen uns drauf.
Wissen Sie was? Erstens war es Kraut, nicht das Richtige?
Ah.
Zum Beispiel von der Krautsuppe rede ich jetzt. Und dann das Fleisch. Bei uns war selbst gezechtetes Fleisch und hier war es aus dem Laden gekauft. Und da war sogar die Brühe, die war bei mich, wie hat ausgesehen, wie Lauge. Da war ich so enttäuscht, weil wenn ich in Russland hatte Suppe gekocht von unserem Fleisch, da war die Brühe klar.
Frische Fleisch gab es hier natürlich nicht.
Okay, und wie schnell habt ihr rausgefunden, dass es genau daran lag?
Gleich beim Kochen habe ich rausgefunden. Und ich habe es immer versucht, immer auch von der Zeit her. Beim Kochen, die Zeit, die hat auch nicht so gestimmt. In Russland hatte ich andere Zeiten beim Kochen. Zum Beispiel, das Kraut war ein paar schneller gar. Hier musste ich das Kraut mit die Kartoffel reintun, weil das Kraut ist mir nicht genug gar geworden.
Ja. Gibt es dafür eine richtige Erklärung für die Zeit? Also lag es nur am Kraut jetzt selber, dass die Zeiten andere sind? Gut, wir sind in einer anderen Zeitzone. Vielleicht braucht man 2 Stunden länger.
Das kann ich gut sagen.
Wissen Sie, ich habe es gekocht mit den Gewohnheiten, wie ich in Russland hat gekocht. Und da war das nicht, nee, das war nicht so. Da habe ich, dann immer was anderes probiert. Nimm das Kraut gleich in die Kartoffel rein zum Beispiel. Und das Sauerkraut muss ich sogar vor die Kartoffel reintun.
Das war also deutsches, hochgezüchtetes Kraut.
Ja, das hat
so ein bisschen Widerstandsfähigkeit gehabt.
Und dann habe ich ja auch gelesen von eurem Medovik, diesem Kuchen mit wirklich Legendenstatus.
Auf jeden Fall.
Es steht aber in dem Buch, Oma Amalia gibt das Rezept nicht gerne weiter.
Tante Olga.
Ach, das ist Tante Olga, das war gar nicht die Amalia.
Nein, das ist wie gesagt der legendäre Kuchen von Tante Olga, das, wenn irgendeine Veranstaltung ist und sie den macht.
Das war Olga.
Halleluja.
Und warum gibt Olga den nicht gerne weiter?
Weil sich Leute nicht ganz genau dran halten. Weil Leute sagen, ah ja, ich muss das ja nicht 2 Stunden kochen, 1 Stunde reicht vielleicht auch. Oder ach, ob das 0,5 Zentimeter wirklich dick ist oder 3 Millimeter, ist ja. Also sie hat dann immer Leute, die so ein bisschen angefangen haben, damit rumzuspielen und versucht haben, die Abkürzung zu nehmen. Und dann wurde der nicht so gut und dann wurde es ihr zugeschrieben und war so, ja, das Rezept klappt nicht. Und deswegen hat sie irgendwann gesagt, nee, ihr macht das alle nicht so, wie es 1:1 im Rezept steht. Und auch als wir es bei ihr abgeschrieben haben, das war minutiös, perfekt, detailliert runtergeschrieben. Das waren die einzigen 2 Rezepte, oder die 3 Rezepte von ihr waren die einzigen, wo es keine einzige, wie nennt sich das, so ein Autorenkommentar gab. So,
okay.
Das muss noch, wie viel Gramm hier und wie lange das. So, die Rezepte waren perfekt, da hat nur ein Komma gefehlt an einer Stelle, aber sonst nix.
Aber liebe Amalia, was hat denn die Olga gesagt, wenn Sie den Medovik gekocht haben, gebacken haben? Was hat sie denn dazu gesagt?
Natürlich hat sie auch Fehler gefunden. Ich kann den nicht so perfekt machen.
Und wir wissen ja alle, Liebe geht durch den Magen. Und ich habe mich gefragt, mit was für einem Gericht haben Sie, Amalia, denn Ihren Mann damals rumbekommen? Was hat ihn so richtig überzeugt?
Wissen Sie,
ich glaube, das war am Anfang nicht das Essen, ne?
Nach der Heirat haben wir 3 Monate, wusste ich gar nicht, dass man so Fleisch muss kaufen. Obwohl, ich bin nicht so Familie, wo Bauern waren aufgewachsen mit Fleisch und selbst gezüchtetes Vieh. Aber trotzdem, für mich war das Fleisch gar nicht wichtig. Und da hat er auf einmal so gesagt, weißt du was, da oben um die Ecke, unser morgen Fleisch verkaufen. Vielleicht kaufe ich Fleisch und dann kochst du was.
Und sie wussten aber gar nicht, wie man das macht.
Nee. Und mein Vater, da habe ich so aus dem Laden so, weißt du, so fertige Suppe gekauft, so Dose. Und mein Papa war auch, hat er gesagt, habe ich immer das gegessen. Und ich so, das war wirklich so Schlappsuppe zum Schlappen. Und er sagt, habe ich gesagt, jetzt wollen wir noch Tee trinken. Sagt mein Vater, nein, noch so Suppe brauche ich keinen Tee.
Nach der laschen Suppe brauche ich auch keinen Tee. Und wann hat Ihr Mann, wie heißt der Mann nochmal? Ich habe das vergessen.
Viktor.
Ich denke mal Hermann habe ich im Hintergrund, warum auch immer.
Das ist ein Onkel.
German ist ein Onkel. Also, der Viktor. Wann hat Viktor denn aber auch zum allerersten Mal dann gesagt, das riecht aber lecker?
Wissen Sie was? Mit dem Geruch hat er nichts zu tun. Der war immer Schweißer und hat den Geruchssinn verloren.
Oh, wenn man den Geruchssinn verliert, dann schmeckt man doch aber auch gar nicht richtig.
Nee, du schmeckst trotzdem schon. Den Geschmack hat er behalten, aber Geruch nicht so.
Ach Gott, das ist der Schweißer.
Ja.
Aber es ist immer gut, einen Schweißer im Haus zu haben.
Ganz genau.
Oder generell gilt das für Familien bei euch, oder? Es ist immer gut, quasi die ganze Gesellschaft abzudecken durch eine Familie. Einer kann alles. Habt ihr einen Arzt bei euch in der Familie? Wenn es eine Wunde gibt, wer versorgt sie?
Oh, das macht Oma. Oma ist die, ihr nennt sich das Ärztin ohne Lizenz.
Ist das so, Amalia?
Ja, das stimmt.
Okay, woher können Sie das denn?
Ach, das, ich weiß nicht, es ist irgendwie von innen kommt das bei mir, so von Natur aus. Mit meinen Kindern und dann mit den Enkeln. Das, und ich gutes Praktikum immer gehabt.
Also, ganz schön, dass wir mit Ihnen auch nochmal gesprochen haben. Werfen Sie für uns kurz nochmal einen Blick in die Vorratskammer. Wie groß ist die Vorratskammer bei Oma Amalia?
Wie viele Gläser Marmelade hast du bei ihr stehen?
Gläser Marmelade? Gleich. Das kann ich so ungefähr sagen, genau weiß ich es nicht.
Ungefähr ist okay.
Nur so 200.
Wirklich? Aber
ja.
Wer soll die denn essen in diesem Leben noch?
In dem Leben?
Ja.
Bis nächsten Sommer ist alles weg, weil wir haben ein kleines Hotel.
Ach so.
Die Gäste essen so gern meine Marmelade.
Richard, du kennst es wahrscheinlich auch von deiner Oma. Die Gastfreundschaft wird ja immer sehr groß geschrieben. Und auch da muss ich jetzt an meine syrischen Freunde denken und an die irakischen Freunde, die ich habe. Man wird quasi zwangsbewirtet, wenn man kommt. Man möchte nur kurz mal vorbeikommen für ein halbes Stündchen, um zu quatschen. Und man wird aber sofort bewirtet. Da wird aus der Küche wird alles an Getränken aufgetischt und Gebäck und noch Mittagessen. Und man möchte das gar nicht. Der typische Deutsche, so Bio-Deutsche.
Ich wollte nur einen Brief abgeben.
Ja, wirklich, der will das eigentlich gar nicht. Und man wird aber sofort kredenzt mit allen möglichen schönen Sachen. Wie ist das bei Ihnen, Amalia? Kennen Sie dieses Gefühl?
Ja.
Ja.
Besonders, wenn die Enkel kommen.
Richard,
deswegen ist es immer schlimm, wenn du Oma nicht sagst, dass du vorbeikommst. Spontan zur Oma vorbeikommen ist schlimm, weil dann konntest du ja nicht 1 bis 2 Stunden im Vorfeld schon ein Festmahl vorbereiten.
Oh, und wie ist das für Sie, wenn dann der Richard spontan vorbeikam?
Und ich war im Kühlschrank.
Also es gibt immer was. So, sie wird nie kalt überrascht, aber es wäre natürlich lieber, hätte sie ein bisschen Vorlaufzeit, ne, damit sie...
Okay, irgendwas ist immer da.
Ganz genau.
Wenn wir jetzt in einer Stunde bei Ihnen vorbeikämen, was wäre da? Was wäre im Kühlschrank?
Hätte ich sofort Pilmeni abgekocht.
Echte Pilmeni.
Ganz genau.
Ja.
Habe ich auch gesehen bei euch im Kochbuch. Es gibt dafür so ein richtiges Pelmeni-Gitter, mit dem man die Pelmeni herstellt, diese Teigtaschen.
Ja, damit man da richtig durch die Hunderte durchziehen kann.
Ja, habe ich für Deutschland jetzt, für deutsche Küche noch nicht gesehen, dass man für Teigtaschen oder sowas, dass man so einzelne Gitter hat.
Nee, dass man so Vorbereitungen hat. Nee. Aber da ist halt immer schön, so Teigtaschen macht man halt immer gerne auf Vorbereitung.
Mhm.
Und da, wie gesagt, wenn du dich halt einmal hinsetzt und da 200, 300, 400 Pelmeni durchknallst und davon dann 350 einfrierst, ist so ein Gitter halt manchmal hilfreich, weil du dann nicht jedes mit der Hand alleine falten musst. Aber da gibt's auch Streit, sag ich mal, inwiefern das dann noch ein richtiges Pelmeni ist und wahre Kochkunst ist mit der Hand und ja.
Ach, wie schön. Amalia, dann danke, dass wir Sie zwischendurch nochmal hier anrufen durften. Sie sind gerade mit dem Auto unterwegs. Ist lustig, jetzt habe ich deine Oma die ganze Zeit gesiezt und man will sie eigentlich duzen die ganze Zeit.
Mhm.
Hätte ich auch machen können, oder?
Wahrscheinlich.
Ja. Natürlich.
Amalia, ich bin der Christian. Jetzt müssen wir das ganze Gespräch nochmal wiederholen.
Ja.
Nein, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Dann weiterhin gute Fahrt. Viele Grüße an den Viktor, der, glaube ich, gerade rangefahren ist. Dann bis die Tage, weil ich komm und hole mir ein Glas Marmelade ab.
Ah, bitte. Dann kriegen Sie schöne Marmelade. Ich bedanke mich auch für den Gespräch.
Ja, und Pelmeni natürlich auch, oder? Also, wenn ich schon mal da bin.
Ja, kriegen Sie.
Du, wir sind doch beim Du, Amalia, inzwischen. Dann
kriegst du was Schönes.
Danke
Komm nur
dir.
Vorbei.
Habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüssi.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Wie cool, jetzt haben wir die Amalia auch noch kennengelernt.
Ganz genau. Und die Einladung auch gleich bekommen.
Ach, ja, die Einladung. Ja, da habe ich mich ja quasi selber eingeladen.
Ja,
ich
das ist ein anderer.
Ich weiß gar nicht, wie das bei euch in der Kultur da, in Amalias Kultur angesehen wird, wenn man sich so selbst einlädt.
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie oft. Und ob man sich bei dir auch einladen darf oder nicht. Also wenn du da 15 Mal alleine vorbeikommst und immer den Kühlschrank leer frisst und nicht ein einziges Mal anbietest, hey, komm doch mal bei mir vorbei.
Ja.
Dann fängt an natürlich, sage ich mal, die Gunst sich auszuschlagen. Aber wenn alles freundlich und fair bleibt, dann darf das immer weitergehen.
Du bist hier geboren.
Ja.
Warst immer schon ein guter Videofilmer. Kannte Amalia das schon im Prinzip? Du hast ja erzählt, okay, hat mich da so ein bisschen gefilmt beim Kochen. Kannte sie das schon? War der ganz kleine Richard auch schon einer, der immer gefilmt hat?
Gar nicht, überhaupt nicht tatsächlich. Das hat wirklich spät angefangen, dass ich mich mit diesem Thema, ich meine, man hat es in meiner Generation ja irgendwie, ne, man hat ja immer eine Kamera dabei gehabt.
Mhm.
Ich hatte ja ab 14, mit 14 schon ein Handy gehabt.
Okay, das ist jetzt knapp 20 Jahre her.
Ja, genau.
Haben wir echt seit 20 Jahren schon Handys mit Kameras?
Ja, ne? Vor 15 Jahren war das bei mir, theoretisch. Also
okay.
Das war so 2008, 2009 hat es ja angefangen mit den Sony Ericssons und diesen 3,2 Megapixel Kameras. Und da musst du ein bisschen aufpassen, wie viele Films, weil so viel Speicherplatz hattest du nicht. Aber klar, dann als die iPhones rauskamen, dann kam Instagram, dann waren die Stories auf einmal drin. Und es war so, Videos aufnehmen wurde so ein Teil des Alltags. Also man hat sich schon immer ein bisschen damit beschäftigt. Und TikTok hatte ich tatsächlich einfach nur dafür benutzt, um Videos zu schneiden. Weil ich hatte kein Videoschnittprogramm. Und auf Instagram fand ich es immer so blöd, dass du eine Story hochgeladen hast und einen Sound drunter gelegt hast, aber dann hattest du das Video nicht für dich. Mhm. Weil der Sound wird ja immer gelöscht, wenn du dann die Story runterlädst und speicherst. Und ich habe damals dann einfach Videos auf TikTok hochgeladen und sie dann gespeichert, weil ich hatte sie dann mit dem Sound.
Ja.
Und so war dann auch mein erstes virales Video, was ich gar nicht mitbekommen habe, weil ich habe die App ja nur als Videobearbeitung benutzt.
Welches war das? Welches Video?
Das war so mit Freunden in einem Mallorca-Urlaub, wo wir so rückwärts abgespielt haben zu so Avengers-Musik. Und dann sind wir aus dem Pool rausgesprungen und dann sah es aus, wie als würden wir den Superhelden vereinigen mit Saltos und sonst was.
Ja.
Und das hatte ich damals da hochgeladen und habe es dann auf dem Handy gespeichert und fand das Video so geil, habe es dann in meine Insta-Story gepackt. Da haben es dann, keine Ahnung, 130 Leute gesehen, Freunde und Verwandte halt, ne?
Ja.
Und TikTok habe ich vergessen, bis dann irgendwie zwei Tage später einer gesagt hat, ey, geiles Video da auf TikTok, wo ich dachte, was? Wir hatten das gesehen, ich dachte, das sieht niemand. Und dann war es irgendwie bei 600.000 Aufrufen und ist dann innerhalb von einer Woche auf fast 7 Millionen gewachsen. Und das war damals so die Introduction in, wow,
okay,
du kannst irgendwas von deinem Handy hochladen und das sehen 7 Millionen Menschen. Das ist verrückt.
War das aber schon der Anfang von deiner Content-Creator-Karriere? Noch nicht, ne? Die lag dann schon noch ein bisschen entferne, oder?
Ja, ja. Ich habe es dann so ein bisschen, dazu wurden dann irgendwie 30.000 Follower auf TikTok. Aber wie gesagt, TikTok ist das Ganze so ein bisschen egal, wie viele Follower und sonst was du hast. Und dann dachte ich so, oh, ich muss die Chance ergreifen. Hab null verstanden, was auf dieser Plattform passiert. Hab mich gar nicht damit beschäftigt. Irgendwelche 5 weitere Videos hochgeladen. Irgendwas aus meiner Galerie.
Mhm.
Das ist natürlich alles abgekackt und zu gar nichts geworden. Und dann dachte ich so, ja, okay. Dann bin ich halt so ein One-Hit-Wonder. Ne? So. Ich kann einmal sagen, ich habe etwas um die Welt geschickt und es haben Millionen Menschen gesehen. Und das wird so eine Geschichte, die erzähle ich irgendwann meinen Enkeln.
Mhm.
Und Content Creator hat tatsächlich dann so ein halbes Jahr später erst angefangen.
Okay, aber immerhin erst ein halbes Jahr später. Was war denn in der Zwischenzeit? Also du hast Schule fertig gemacht und was war dein Ziel? Was wolltest du werden?
Gute Frage.
So. Also ich weiß, dass du auf dem Bau gearbeitet hast dann später,
ja,
aber was war so das Ziel? Also gab es einen Berufswunsch?
Das Ziel war ein finanziell gut gestelltes Leben ohne zu viel Arbeit.
Um
es mal so ehrlich zu sagen.
Ja. Okay, aber wie macht man das? Also
genau,
das am Ende weiß man, mit Influencer-Dasein geht das, obwohl das ganz schön viel Arbeit auch ist.
Ganz schön viel Arbeit und lange Arbeit, gedauert und das ist auch ein riesen Glücksding. Ne? Am Anfang bin ich, wie gesagt, aus der Schule raus und alle hatten schon im ersten Abi-Jahr schon irgendwie ihre Studiengänge ausgesucht und ich hatte null Ahnung. Weil ich habe immer Erwachsene gefragt, was sie machen und warum sie das den Beruf machen, den sie machen. Und die haben mir immer gesagt, keine Ahnung. Und das war dann so, cool, ihr helft mir auch alle nicht. Also ihr habt anscheinend auch keine Ahnung, warum ihr das beruflich macht. Das war für mich super schwierig, weil du konntest aus Erwachsenen so schlecht eine gute Antwort ziehen. Und ich dachte so, wie, ihr wisst auch alle nicht, warum ihr das tut. Und dann war, ja, ich habe halt irgendwann mal das angefangen und jetzt mache ich es halt weiter. Und das war so, magst du das, was du machst? Ja, keine Ahnung, aber was Neues kann ich jetzt auch nicht anfangen. Und es war immer so, Was ist das hier? Wo seid ihr alle gelandet?
Ja, das klingt nicht sehr inspiriert.
Gar nicht. Und mit 18 ist es dann so vor allem. Und dann
also nicht jeder lebt seinen Traum, das ist mir schon klar. Aber, ja, genau. Aber dennoch hat irgendwo man ja oft eine Leidenschaft einen guten Grund und eine Leidenschaft, warum man diesen Beruf macht.
Und da habe ich wirklich Lehrer gefragt, Leute, die auf dem Bau gearbeitet haben, habe ich genau diese Frage gefragt. Und die meiste Antwort war, keine Ahnung, habe halt irgendwann eine Ausbildung gemacht und dann wollte ich nichts mehr Neues machen. Das war so, okay, krass, das wollte ich nicht als Grund. Ich glaube, es hat mich sehr beschränkt, so ein bisschen in diesen Berufsmarkt richtig einzutreten oder mich für eine Richtung zu entscheiden, weil ich hatte immer Angst dann genau vor dieser Zukunft, vor diesem, ja, dann fängst du vielleicht irgendwas an und was ist, wenn du dann irgendwann auch das Gefühl hast, jetzt bist du 27, jetzt kannst du auch nichts Neues mehr anfangen. Ja. Und deswegen habe ich viel ausprobiert. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, auf dem Fließband. Ich war dann in Neuseeland für ein halbes Jahr, habe dort als Schreiner für eine Zeit gearbeitet. War dann Skilehrer in der Schweiz, wollte dann Pilot werden bei Lufthansa, habe damals auch diese ganzen Tests dort bestanden und damals war aber diese Streikzeit und dann haben sie ziemlich viel rausgeschmissen. Da war ich dann auch dabei, habe dann Bauingenieurswesen angefangen zu studieren, habe dann im Vertrieb gearbeitet für mehrere Jahre und dann ging es tatsächlich in Richtung Content Creation. Das war dann gerade so diese Zeit, wo ich noch im B2B-Vertrieb, also wirklich so Softwareverkauf, Firmen anrufen und alles.
Du bist voll der Lebenskünstler. Alter, was du dich alles gemacht hast schon.
Ja, das klingt jetzt, also ich muss immer sagen, das klingt jetzt mit dieser Erfolgsgeschichte, am Ende klingt das super. Mhm. Mit 28 hat sich das furchtbar angefühlt, weil du warst einfach nur ein Versager, der nichts zu Ende gebracht hat. Und das war dann nicht ganz so eine tolle Lebenskünstlergeschichte, sondern es war eher so, wow, Leute in meinem Alter, die haben jetzt schon ein Studium abgeschlossen seit 3-4 Jahren, haben eine Karriere, kriegen jetzt schon Beförderungen, haben sich vielleicht ein Haus gekauft oder eine Immobilie zugelegt. Und du warst immer noch der sich ausprobiert, weißt du. Und es war schon sehr, sehr schwer, mich dann wirklich mal auf was festzulegen.
Aber jetzt hast du ganz viel, was jetzt, du auch verwerten kannst, auch aus deinem bisherigen Leben natürlich. Yeah. Auch
Stories ohne Ende.
Auch mit diese, ja, man hat wirklich das Gefühl, dass dir die Stories nicht ausgehen? Wie sehr musst du dich bemühen? Und wir werden gleich über ein, zwei nochmal sprechen, die auch wirklich wahnsinnig amüsant, auch wahnsinnig originell sind. Wie viel Druck hast du, dir was Neues auszudenken?
Gar nicht so sehr. Ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, man muss sich immer was Neues ausdenken. Ach. Gerade, ich meine, wenn man sich Filme im Kino anguckt, es sind immer, keine Ahnung, dieselben 3-4 Geschichten. Ne? Eine Heldengeschichte, der sich am Ende verliebt. Und nur weil ich das jetzt gesagt habe, fallen uns 5000 Filme ein. Ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, so ähnlich ist es in der Content Creation auch. Es geht nicht immer darum, sich was komplett bahnbrechend Neues einzufallen, sondern eher das, was die Leute gerne gucken, das, was die Leute sich gerne anschauen, das Gefühl, was die Leute gerne haben bei den Videos, das nochmal auf eine neue Art und Weise zu zeigen. Mhm. Ja? Ob ich jetzt mit meiner Oma Pfannkuchen mache oder Borsch oder Plov, ist so ein bisschen egal, weil es wird alles so nostalgisch sein. Die Leute werden zugucken, die werden hören, wie meine Oma spricht, die werden sich an ihre Oma erinnert fühlen. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich egal, welches Rezept ich nachkoche, weil das Grundkonzept ist ein schönes Gefühl, wo man zuguckt und sich so ein bisschen verbunden fühlt oder an die eigene Kindheit erinnert fühlt. Ja. Und deswegen ist es gar nicht so ein Druck immer neu, sondern vielmehr das, was die Leute ja schon kennen, das, was die Leute selber mögen, einfach vielleicht neu zu verpacken.
Du verkleidest dich auch sehr gerne, sprichst mit dir selber als deine eigene Ehefrau. Das ist Ira. So, ich gucke mir das eine Video, gucke ich mal an, da springst du über eine Mauer. Ja, mit deinem Handtuch über dem Kopf. Also es ist immer so, das Handtuch ist immer ihrer, dann die Ehefrau, die hat immer so ein Handtuch über dem Kopf nach dem Baden, nach dem Duschen und so weiter. Und es wird dann eingeblendet, wenn ich vor der Polizei weglaufe und sie sagen, der Verdächtige verkleidet sich als russische Mutter, aber irgendwie steht sie ihm. Ja.
Das war auch so verrückt, dass ich meine, das war irgendwann mal eine Entscheidung, weil ich wollte ein Video hochladen mit einem weiblichen Charakter. Und dann ging es darum, den irgendwie darzustellen. Dann bin ich halt damals bei meiner Frau so ein bisschen in die Ausgehabteilung. Und dann war das halt ein Schal von ihr, das, was mir immer um die Schultern liegt, und so ein blaues Handtuch von ihr. Und es ist eigentlich so verrückt, dass das so eine ganz simple Entscheidung an dem Tag war, zu sagen, ja komm, so ein Handtuch über dem Kopf und ne, so ein übergeworfener, ich sag mal, Bademantel vielleicht, macht das ganze Kostüm.
Ja.
Und ja, dass das, sag ich mal, so eine Figur wird und ich reise nirgendwo hin ohne dieses Kostüm, weil es kann immer die Chance geben auf eine gute Idee oder dass ich das Kostüm schnell mal brauche. Also es hat dafür gesorgt, dass ich mit mehr Koffern, oder nicht mit mehr Koffern, aber mit mehr Gepäck reisen muss, weil es muss immer dieses Unterhemd dabei sein, es muss das Handtuch dabei sein, es muss der Schal dabei sein. So, das nimmt dann immer schon einen guten Raum weg.
Ja, die Requisiten, die du immer dabei hast, ja. Ob du den Assi-Vater oder den Sohn spielst eben die Frau oder die Mutter.
Ja.
Anderes Video von dir, gewöhnliche Orte, an denen Ostblockväter Schaschlik grillen. Ja. Und dann kommt wirklich überall, im Auto, beim Warten im Supermarkt, überall ist das kleine Grillgitter mit dabei. Ja. Eine Besessenheit offensichtlich. Mobile sind eure Grills?
Die sind erstens mobil, die werden natürlich überall mitgenommen, aber es ist auch so bei jedem Wetter. Also egal, ob es draußen regnet, wenn auch nur irgendwo die Kohle angeht und die Kohle heiß genug bleibt, dann kann gegrillt werden. Ist kein Schönwettersport im Ostblock zu grillen, sondern ein Muss.
Wird weniger Fleisch gegrillt? Also hat da sozusagen diese vegetarische Welle auch eingesetzt schon?
Nee.
Denn Schaschlik ist überall, ne?
Schaschlik ist überall, ja. Also,
was ist auf Schaschlik eigentlich drauf? Das ist Rindfleisch, Schweinefleisch, was ist das für ein Fleisch?
Und das kommt drauf an.
Wann ist es Schaschlik?
Schaschlik ist eher die Form, wie es gegrillt wird und wie es eingelegt wird. Es wird ja 24 Stunden, also je nachdem, was jemand machen möchte, aber meistens so über die Nacht wird es eingelegt. Also 12 bis 24 Stunden wird das eingelegt in so einer Marinade. Und da gibt es auch verschiedene. Da gibt es dann Leute, die auf Schlagsahne schwören, Tomate, Kiwi, Zwiebeln. Was für Gewürze, aber dadurch, dass es halt einliegt, sage ich mal, in diesem Sud für 24 Stunden, wird das Fleisch wahnsinnig zart.
Ja.
Und wir machen es zum Beispiel ganz gerne mit Lamm. Es muss dann aber wirklich gutes Lamm sein. Ganz normal in Deutschland ist vor allem auch Schwein. Ganz viele machen es mit Schwein. In Kasachstan hatte ich es jetzt ganz oft mit Hähnchen oder Ente, was sie da gemacht haben, was auch super interessant war. Aber ja, da findest du eigentlich, mit Rindfleisch habe ich es auch schon probiert. Ist jetzt nicht mein Favorit tatsächlich. Bei mir ist gutes Lamm, geht bei mir über alles.
Kasachstan ist immer noch ein Teil der Familie, ne? Weil ihr da regelmäßig auch hinfahrt.
Nee, gar nicht.
Also ist das nur Urlaubsland?
Kasachstan war jetzt eher mal so ein einmaliger Ausflug.
Ach, das war nur ein einmaliger.
Ja, ja.
Da entstehen halt so viele Videos daraus, dass man denkt, du bist dauernd in Kasachstan.
So. Ja, so ein bisschen genutzt.
Also, aber es ist trotzdem ein ungewöhnliches Urlaubsland, oder täusche ich mich?
Ja, schon, aber es hat so ein bisschen daraus angefangen, dass ich mit einem Kumpel, der Kasache war, also er ist dort tatsächlich geboren und 2 Jahre aufgewachsen, ist dann nach Deutschland gekommen, aber seine Eltern sind halt aus Kasachstan und er wollte schon lange mal dieses Land anschauen, weil er dann auch seitdem nicht mehr zurück war. Und wir waren zusammen in Georgien vor 2 Jahren und es war einfach schön in so, man geht in diese Länder und für dich wird es wahrscheinlich so sein, wenn du in den Norden kommst, dann hast du so das Gefühl, das, was du zu Hause als Kultur erlebt hast, ne, das Essen, was es bei dir zu Hause bei Mama gab, das gibt es dann auf einmal in den Restaurants draußen. Ne? Und für mich ist es so ein bisschen, wenn wir in diese Ostblockländer gehen, dann ist auf einmal die Heimatkultur eine Draußenkultur und damit fühlst du dich so im öffentlichen Raum wahnsinnig zu Hause. Weil du läufst an der Bäckerei vorbei und da liegen diese Teigtaschen, die deine Oma macht. Ja. Du gehst in ein Restaurant und da wird Schaschlik gegrillt, was du eigentlich nur von deinem Opa kennst.
Ja.
Und deswegen sind diese Reisen in diese Länder sind so, oh, ich habe das Gefühl, da geht die Seele wirklich baden und baumeln und Wellness machen, weil auf einmal ist die Heimatkultur überall. Und im ganzen Öffnen, du gehst spazieren und fühlst dich einfach zu Hause verbunden mit diesen Menschen, die dort sind. Weil ja, das, was du eigentlich nur von zu Hause kennst, steht auf einmal im Supermarkt im Regal.
Ja, stimmt. Das kann ich nachvollziehen.
Ja.
So, da gibt es noch mal ein Video hier. Auch fand ich auch so lustig. Russische Mütter, sobald du zu bequem auf der Couch bist. Also, sie kommen sofort an, irgendwie sowas. Ey, was sind das lauter Tüten hier? Hier, sortier mal aus hier. Du hast so viele Jeans oder was weiß ich. Guck mal, welche dir noch passen. Oder, ey, sollten wir nicht mal wieder einen Schrank ausmisten? Können wir auch zusammen machen. Wobei der lustigste Satz war, wo ist eigentlich dein Reisepass? Ich habe schon lange deinen Reisepass nicht mehr gesehen.
Ja, obwohl keine Reise ansteht für die nächsten 8 Monate. Ne?
Also, war deine Mutter auch so?
Oh, das war zum großen Teil meine Mutter. Ja, ja. Das war schon so sehr allergisch gegen das Ruhigsitzen der Kinder. Also zum Beispiel war es für uns als Kinder auch nicht der angenehmste Tag, wenn du jetzt irgendwie krank zu Hause warst. Weil wenn du gesagt hast, hey, ich habe Fieber oder sonst was oder mir geht's heute nicht so gut, dann hast du halt geschlafen bis 9, ja? Mhm. Aber dann bist du runter in die Küche gegangen und da stand eine Liste. Die lag schon fertig geschrieben mit Wäsche und Staubsaugen und die Räume und das bitte putzen.
Aber du bist doch krank.
Ja, aber du bist zu Hause.
Okay.
Und deswegen, es war schon, um sich viel kümmern, alles muss jetzt passieren, sofort, gleich, nicht in ein paar Tagen. Ja, ja, so eine Dringlichkeit, die in allem irgendwie drin war.
Ist das zu viel Klischee oder kann man das auch verallgemeinern, dass Ostblock-Mütter schon ein anderer Schlag sind?
Ja, ich glaube schon.
Also so wie russische Klavierlehrerinnen, russische Eiskunstlaufmütter. Ja, es sind also Klischees, an denen sicherlich, sie sind Klischees, weil was dran ist, ne?
Ja, ja, es ist immer so eine Mehrheitssache. Ich glaube, bei so Klischees kann man jetzt nicht sagen, wenn du jetzt eine Person siehst, die diese Herkunft hat, dann wird sie so sein. Aber wenn du 100 Personen hast, wirst du wahrscheinlich 80 finden, die so sind. Also ich glaube, es ist immer so zu betrachten. Du kannst sozusagen nicht über eine Person urteilen, aber über die Gruppe, wo du schon sagen kannst, ich glaube, ich werde viel davon finden, wenn die ganze Gruppe mal vor mir steht. Und ich sehe es ja so ein bisschen auch an den ganzen Kommentaren, sobald ich das schreibe, sind die Kommentare voll mit ich dachte nur, meine Mutter wäre so, aber anscheinend sind alle so. Und ich meine, wenn dann mal 600-700 Leute sagen, wow, ich dachte eigentlich nur, meine Mutter hätte das gemacht, dann denkst du so, oh wow, es ist anscheinend etwas verbreiteter als gedacht.
Wenn du krank bist, sind sie knallhart, aber auf der anderen Seite, wenn du gesund bist, dann kümmern sie sich rührend um dich, oder? Und ziehen dir 10 Schichten an im Winter.
Ja, das ist die Frage, ob das rührend ist oder...
Warum machen die das einfach? Ist das einfach in den Genen, weil es so kalt war früher?
Ja, ja, ich glaube schon. Bei minus 40 musstest du halt anders angezogen sein. Also wirklich.
Aber du bist nie bei minus 40 Grad aufgewachsen.
Ich nicht? Nein, deswegen. Also auch meine.
Wurdest du trotzdem dick angezogen?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das gehört.
Meine kleine Tochter ist ja auch so, sobald die, das ist wie eine Allergie, wenn die irgendwo barfuß rumläuft und das kann 25 Grad, 30 Grad draußen haben, weißt du? Das ist trotzdem so, barfuß soll die da rumlaufen? Ist so, ja, lass die barfuß laufen.
Wir kennen nur deine Oma, Amalia. Was für ein Verhältnis hast du zu deiner Mutter?
Ein gutes, ein sehr, sehr gutes. Ja, ja, das, da ist tatsächlich so, sie war viel von dieser harten Ostblock-Mutter, hat aber tatsächlich, und das rechne ich ihr unglaublich hoch an, da eine Schleife gefunden und irgendwann festgestellt, sie hat viel blind übernommen, so ein bisschen so muss erzogen werden, obwohl es sich vielleicht selber für sie schlecht angefühlt hat, aber sie wurde Mutter mit 21, also sehr, sehr jung.
Ja.
Und da gehst du noch so ein bisschen kopierend halt wahrscheinlich an die Erziehung ran. Und das hat sie nun mal auch gemacht. Und dann irgendwann festgestellt, da war nicht alles ganz so richtig, was ich vielleicht gemacht habe. Und da haben wir auch viele Gespräche geführt, wo sie sich dann auch nicht nur entschuldigt hat, sondern wir viel reflektiert haben über...
Ach wirklich?
Das war das.
Was war Anlass für solche Gespräche? Wann macht man das?
Das war, weil ich in der Schulzeit wahnsinnig gemobbt wurde auf einmal. Als ich so 14 war, hatte ich so eine unglaublich schlimme Mobbing-Erfahrung für so 1-2 Jahre und habe unglaublich drunter gelitten. Und das war für sie so, wo sie so geguckt hat, okay, warum geht's ihm so? Warum leidet er da so drunter? Warum passiert das meinem Kind und hat da eventuell meine Erziehung vielleicht irgendwas da dafür getan?
Oh, das war sehr reflektiert.
Wahnsinnig reflektiert, wow. ganz genau. Und das war so der Anlass, dass sie angefangen hat, vielleicht umzudenken und zu sagen, okay, warte mal, vielleicht hätte ich da besser sein können.
Wofür wurdest du gemobbt?
Ich glaube, es ist einfach Pech. Bisschen gehabt. Ich war sehr, sehr schmächtig. Ich sah mit 15, 16 noch fast aus wie 11 und 12.
Also was man sich kaum vorstellen kann, weil jetzt, nachdem du, machst du auch Fitnessstudio? Wahrscheinlich schon. Na klar, machst Fitnessstudio, du warst auf dem Bau, also du hast jetzt richtige Muckis. Also wirklich. Deswegen dachte ich, warst du früher auch schon so?
Nein,
warst du. Aber schmächtig allein ist ja auch kein Grund, oder?
Schmächtig allein, aber es hilft halt. Du bist ein ganz, ganz einfaches Ziel. Ne? So für gerade Leute, die halt einen Kopf größer sind, geht von dir dann nicht so viel Gefahr aus, wenn du dich wehren würdest.
Ja.
Ich war jetzt nie ganz so populär oder die Nummer 1, sondern ne, so ein Klassenclown, witziger Mitläufer. Mhm. Und dann hat sich halt irgendwann, ja, ich sag mal so, über einen Streit mit einer einflussreicheren Person hat sich dann tatsächlich auf einmal das Blatt gewendet. Also es war in den Sommerferien, habe ich mich mit der Person gestritten und dann hat das so ein wenig eine Eigendynamik angenommen.
Okay, aber was ist das jetzt? Also du hast dich gestritten mit einer Person, die schon sehr beliebt war, sehr gut angesehen war.
Ja.
Okay, aber wie hast du das Blatt gewendet?
Das Blatt hat sich, dass mich dann alle nicht mehr gemacht haben. Das war so ein bisschen sein Zutun, wo er dann angefangen hat, Leute davon zu überzeugen.
Okay, und womit hast du ihn überzeugt, dass du eigentlich ein guter Typ bist?
Am Anfang? Wir waren ja beste Freunde.
Weil ihr habt euch ja gestritten, dachte ich.
Ja, wir waren fast beste Freunde davor.
Ja.
Und dann hat man ja immer wieder so Streits. Immer mal wieder gezankt, 3 Tage nicht miteinander geredet. Und dann stand man wieder vor der Tür, hat sich nie entschuldigt, aber gesagt, ja, kann ich wieder vorbeikommen? Und für mich war das ein Streit wie jeder andere. Und ich dachte, ja, 3-4 Tage später, aber dann war das so diese ICQ-Zeit und hat das auch angefangen mit so Beleidigungen über das Online-Portal. Ja. Und dann dachte ich so, okay, wow.
ICQ, so eine der ersten Chats, ne?
Chat, genau, ja, ja. Und ja, ich kam dann tatsächlich am ersten Tag von der 8. Klasse kam ich in die Schule und da hat mir schon niemand mehr Hallo gesagt. Heißt, ich habe es gar nicht so wirklich verstanden, was da passiert ist, weil ich habe mich nur mit ihm gestritten am ersten Tag von den Sommerferien. Okay. In den Sommerferien hatte ich fast selten Kontakt mit überhaupt Klassenkameraden, weil ich war immer viel unterwegs und bei den Pfadfindern zum Beispiel und im Urlaub mit meinen Eltern. Genau. Dann gab es noch so ein paar Beefereien auf ICQ, wo ich da beleidigt wurde online. Und dann war es, wie gesagt, so ein ganz knallhartes Reinwerfen, so okay, niemand redet mehr mit mir. Okay. Und dann ist es, wie gesagt, ich glaube, es hat einfach so eine Eigendynamik angenommen, wo Kinder mit 14, 15, da ist dann so ein Konkurrenzverhalten und dann ist es schön, wenn es ein festes Ziel gibt von Anfang an und dann wurde einfach, ja, ich genommen und dann ging es halt los, ja.
Okay, aber ist ja dann gut ausgegangen und dafür hatte auch dein Kumpel, damit hatte auch dein Kumpel was zu tun.
Ja, da möchte ich aber dazu sagen, wir haben uns jetzt wieder getroffen, nach 15 Jahren.
Ach wirklich, ihr hattet gar keinen Kontakt?
Wir hatten wenig Kontakt. Oh. Für ihn war das auch wahnsinnig schlimm, weil er hat es zwar gestartet, aber die wahren Personen, die dann wirklich schlimm wurden und böse wurden und gewalttätig wurden, das waren dann ganz andere. Das waren dann einfach Leute, die Bock drauf hatten und warum denn nicht der?
Okay.
Und das hat ihm auch wahnsinnig leid getan. Und er hat sich dann tatsächlich, weil wir so ein bisschen in derselben Branche arbeiten, haben uns auf irgendeinem Event getroffen und da hat er sich dann tatsächlich entschuldigt. Kam auf mich zu, hat mich angesprochen.
15 Jahre später?
Ja, so 13, 14 Jahre später ungefähr. Und weil er Videograf ist und ich mal Hilfe gebraucht habe von dem Videograf, haben wir dann sogar danach nochmal zusammengearbeitet und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und mal über alles gesprochen und da habe ich geweint, da hat er geweint, dann haben wir uns in den Arm genommen, dann haben wir uns umarmt, weil er hat meine ganze Perspektive mal gehört. Wie es dann wirklich für mich war, es hat ihm unendlich leid getan. Dann habe ich seine Perspektive gehört. Er hat dann 2 Jahre später, als er die Schule gewechselt hat, selber so eine Erfahrung gemacht, wo er dann sich dann auch lange eingeredet hat. Das hat er jetzt auch verdient, weil er hat es ja selber gemacht. Und es war super schön, dieses Gespräch zu führen tatsächlich. Ich war dann auch dieses Jahr auf seiner Hochzeit. Da hat er mich eingeladen und es war, hey, da könnte ich jetzt noch weinen, wenn ich daran denke, wie schön es einfach war, dass diese Geschichte tatsächlich diesen Kreis am Ende gemacht hat.
Toll. Ja. So sensibel sind Ostblock-Väter. Ganz genau. So, okay, ja. Die typischen Ostblock-Väter.
Ja.
Ein Video hast du, glaube ich, auch gemacht. Ostblock-Väter im Urlaub. Also, was kennzeichnen die? Was hast du erlebt in deinem Leben? Was hast du mitbekommen?
Ja, dieser abgekühlte Pragmatismus. Aber dann doch eine, die haben alle eine weiche Seite. Die haben alle eine weiche Seite und die versuchen die immer irgendwie so zu verstecken. Aber das Schöne ist auch so ein bisschen in der Ostblock-Kultur, da ist zum Beispiel Männer singen, Männer musizieren. Das ist da nicht ganz so stigmatisiert zum Beispiel, wie ich das Gefühl habe, dass es hier auch oft passiert wird. Da kommen ja auch viele männliche Philosophen her, die dann auch in der Tolstoi, Dostoevsky, also dieses, das Leben als etwas Schweres und emotional Traumatisches zu behandeln, das ist schon etwas, darüber kannst du reden. Also es ist nicht so, dass alle Emotionen da weggeschickt werden. Und deswegen gibt es dann natürlich diese schwere, tiefe Seite, wenn du auf irgendwelchen russischen Hochzeiten bist, um 3 Uhr morgens, wenn dann alle ein bisschen was getrunken haben, dann wird da auf einmal angefangen zu singen. Tiefe, emotionale Lieder werden da auf einmal gesungen zusammen. Wenn dann noch einer ein Akkordeon dabei hat, dann erlebst du da echt wunderschöne Momente.
Das ist sehr schön. Aber ich wusste gerade, ich dachte, ich würde das Meme jetzt finden. Doch, jetzt habe ich es gefunden. Das ist so lustig. 4 Bilder. Da kniet einer über einer Frau, die offensichtlich umgekippt ist. Und er sagt, Hilfe, sind Sie Doktor? Zu dem Vorbeigehenden. Und der ist so ganz im Anzug mit Krawatte und sagt, ich bin Doktor der russischen Literatur. Und dann sagt er, helfen Sie, sie stirbt. Und er setzt sich hin und sagt, aber hat sie jemals wirklich gelebt? Das ist so lustig. Help, are you a doctor? I'm a doctor of Russian literature. She's going to die. But did she ever truly live?
Ja.
Also das ist der russischen Seele.
Absolut.
Zum Glück habe ich es gerade gefunden
auch. Ja, ich muss sagen, das mag ich auch sehr, diese Verliebtheit oder diese Anziehung in dieser Ostblock-Kultur an dieses Tiefe und Schwere des Lebens. Und dass man in diesen dunklen Farben aber auch ein bisschen malen darf.
Okay.
Und nicht alles positiv und super und leicht und entspannt sein muss. Weißt du, was ich meine? So, ich habe so das Gefühl, da ist
klar.
Das ist in Deutschland eher so, ne? Nimm's leicht, pfeifen Liedchen dabei, lächel fremde Leute an und so. Wenn es dann aber mal in die Richtung geht und wir alle erleben ja Momente, in denen das Leben wirklich hart wird, dann habe ich so das Gefühl, hat man in der deutschen Kultur nicht ganz so eine Antwort drauf.
Ah.
Wenn ein Mensch stirbt oder Sachen auseinandergehen. So. Ich habe so das Gefühl, da gibt es nicht ganz in der Kultur, gibt es nicht so gute Antworten. Und ich habe so das Gefühl, im Ostblock wird zumindest da eine bessere Antwort gegeben. So ein bisschen in diesem, dass man dieses Tiefe fühlen darf, dass es Teil des Lebens ist, dass es vergeht, aber wichtig ist, dass es auch da ist, weil es uns nur noch dankbarer macht für die Momente, in denen es gut ist.
Dass man auch ein bisschen Pathos zeigen darf. Und,
ja.
Und manche, glaube ich, suhlen sich ja auch in dieser Melancholie.
Ja.
Also wir wissen das vom Theater, Tschechow-Stücke, da sind sie alle immer draußen in der Sommerfrische auf dem Land, aber immer eine Traurigkeit, ja, eine Schwere.
Tiefe.
Genau. Ich habe auch einen Bekannten, der auch polnischen Hintergrund hat und der auch einfach ganz schwere Melancholie
in sich trägt. Genau.
Das ist er.
Der könnte, könnte wahrscheinlich im Lotto gewinnen und am nächsten Tag wird es ihn fragen, und wie geht's? Und er sagt, naja, es geht halt weiter, ne?
Ach, ist das lustig. So, du hast mehrfach schon Musikinstrumente erwähnt. Männer machen Musik.
Ja.
Akkordeon zum Beispiel. Du durftest dein Instrument lernen oder musstest dein Instrument lernen?
Musstest, ja.
Musstest.
Das war irgendwann Akkordeon oder Orgel wurde mir.
Und was wolltest du eigentlich?
Gitarre.
Aber durftest nicht?
Nee.
Du hast dich dann entschieden für die Orgel?
Ja.
Okay. Ich finde ja Akkordeon zauberhaft.
Es ist zauberhaft.
Akkordeon finde ich richtig cool.
Akkordeon ist, ich habe nur so das Gefühl, die Lernkurve ist halt riesig.
Okay.
Also super steil, weil man hat mir dann auch mal ein Akkordeon mit nach Hause gegeben und dann, wie gesagt, ich war ja eh schmächtig, das heißt, da ist so ein Riesenteil, liegt da irgendwie auf dir und du kommst mit den Armen gar nicht rum und dann fällst du fast vom Stuhl und hast ja, du siehst ja die Tasten nicht, du hast keine Ahnung, was links diese ganzen 7000 Knöpfe sind, dann musst du es auch noch hoch und runter, auf und zuziehen und ich habe so das Gefühl, bis du da irgendwann mal so einen Moment hast, wo du sagst, hey wow, das hört sich ja echt gut an. Da würden Monate vergehen, bis du wirklich dieses Gefühl für dieses Instrument hast. Und ich hatte so das Gefühl an der Orgel, an einem Tasteninstrument wie Piano, das geht relativ schnell. Ne? Da kannst du mal ganz kurz eine Melodie hinzaubern. Das hört sich an wie Mission Impossible. Und dann bist du wenigstens schneller so. Oh.
Das klingt sofort gut, wenn man die richtigen Tasten drückt.
Ja.
Genau, im Gegensatz zur Violine zum Beispiel.
Ja.
Bis man da schöne Töne rausbekommt,
dauert auch.
Ist es relativ anstrengend, vor allem fürs Umfeld. Okay, und du hattest aber einen Musiklehrer, den du bezeichnet hast in einem Video als den aggressivsten Musiklehrer der Stadt.
Ja, es ist einfach so ein Disziplinar.
Okay. Ne?
Das aber war wenig.
Deutscher? Freundstädter?
Ein Deutscher, ja.
Okay, ja, die können auch streng.
Ja, absolut. Und es war sehr, ich habe heute witzigerweise erst im Auto drüber nachgedacht, weil eine riesen Leidenschaft für Musik und für wie Musik komponiert wird und was, wofür man sich entscheidet, damit die Töne, also es ist fast ja wie so eine Videoproduktion, es ist ja eher ein, du setzt ja die Töne, um die Gefühle von Menschen zu lenken oder zu leiten, ne? So. Und dann liebe ich einfach wie setzt man, das ist ja bei mir genauso in den Videoproduktionen, wo setze ich einen Witz, wo setze ich eine Szene, damit ein Mensch vielleicht Spannung erlebt oder sich denkt, oh, und man komponiert ja nicht wirklich das Orchester, sondern man komponiert ja eigentlich die Gefühle der Menschen lässt sie so ein bisschen durch sich selber reisen. Und das habe ich an Musik geliebt, aber das war im Musikunterricht, den ich hatte, halt nie Thema. Es war eher ein Lernen, auswendig lernen, bis nächste Woche dieses Stück fehlerfrei. Und es war immer so ein...
Konntest du nächste Woche dieses Stück fehlerfrei?
Ich habe ein großes Talent dafür, Sachen sehr schnell zu lernen. Das heißt, ich konnte mich immer ziemlich gut durchwursteln. Aber ich habe deshalb nie wirklich mit Leidenschaft dran gesessen, sondern wirklich immer wie eine Hausaufgabe mit so einem, das habe ich diese Woche halt auch noch zu tun.
Orgel ist aber auch ein ungewöhnliches Instrument, gerade für einen Jungen.
Sehr, ja.
Es sei denn, ihr verbringt die halbe Zeit in der Kirche.
Gar nicht.
Kann ich das nachvollziehen?
Nee. Nee, es war doch immer so nervig, weil andere Klassenkameraden, die hatten dann so, die konnten so Instrumente, die waren cool. Mhm. Oder die konnten dann in der Big Band spielen, weil die konnten Schlagzeug oder Gitarre oder Klavier. Und in der Schule stehen Schlagzeug, Gitarre und Klaviere rum. Das heißt, der Musiklehrer holt einmal vor und dann kann man so ein bisschen der Coole sein vor der Klasse, weißt du, weil man packt irgendwas auf dem Klavier aus. Und ich war immer so, ja, ich kann nicht. Hier steht halt keine Orgel rum, hier steht kein Riesenorgan. Wir sind nicht in der Kirche, sodass ich mal meine Fähigkeiten auspacken könnte. Ich bin auch musikalisch.
Okay, wann konntest du denn mal andere beeindrucken mit dem Orgelspiel? Vielleicht bei der Hochzeit deines Kumpels neulich?
Nee, es steht ja nicht in der Orgel rum.
Aber nicht mal, der war nicht in der Kirche.
Nein, ich war irgendwann mal bei der, ich habe mal einen lokalen Wettbewerb gewonnen, da war ich mal auf der Nummer 1. Das war ganz nett. Dann habe ich bei der Süddeutschen Meisterschaft, glaube ich, gespielt und bei der Deutschen Meisterschaft habe ich gespielt.
Welcher Platz?
9.
Das ist richtig gut.
Von 12.
Orgel, kannst du heute noch Orgel?
Tatsächlich nicht, nein. Alles ist weg.
Juckt es dich manchmal, wenn du irgendwo...
Klavier würde ich gerne. Klavier würde ich wirklich gerne.
Sind denn Orgel und Klavier sehr weit voneinander entfernt, um so einigermaßen zu spielen?
Die rechte Hand nicht, aber die linke Hand. Okay. Weil auf der linken Hand in der Orgel spielst du immer so dreiklängige Akkorde, ähnlich wie auf der Gitarre. Okay. Und im Klavier hast du ja deine linke Hand eher auch ein bisschen, die macht ein wenig mehr. Mhm. Die kann auch ein bisschen mehr Melodien spielen und alles. Im Orgelspiel ist die linke Hand sehr starr. Aber wie gesagt, Fingerfertigkeit ist Fingerfertigkeit. Und ich denke, wenn ich mich da wirklich hinsetzen würde, dann würde da ein bisschen was zurückkommen, ja.
So, komm, ich krieg langsam Hunger. Lass uns noch mal kurz ein bisschen über Essen reden.
Ja, das hilft auf jeden Fall, wenn du
Sag mal, das Essen in der osteuropäischen Küche oder auch Kultur, hat das einen anderen Stellenwert als bei uns? Wir wissen ja auch von den Franzosen, dass Essen da viel, viel wichtiger ist. Deswegen essen die auch viel bessere Lebensmittel, bezahlen auch viel mehr, sind auch bereit, viel mehr dafür zu bezahlen. Wir Deutschen, wir essen halt einfach. Andere zelebrieren das. Wie ist es in der osteuropäischen Kultur?
Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall einen anderen Stellenwert. Das ist nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, so ein bisschen. Man muss halt dreimal am Tag essen und so und so viel Kalorien soll es haben und es sollte Proteine und Kohlenhydrate und Fette beinhalten. So. Okay. Das hat im Russischen einen sehr untechnischen Stellenwert. Das ist tatsächlich etwas, da kommt man zusammen, da setzt man sich hin. Auch gerade, weil die viele Rezepte gehen ja einfacher von der Hand, wenn man es zu zweit oder zu dritt macht. Das heißt, auch die Nahrungszubereitung ist so ein bisschen gemeinschaftlicher Effort in vielen Fällen. Ja, zum Beispiel, wenn man Pelmeni macht, dann rollt einer den Teig aus, der andere macht, oder man kann es ja auch zusammen machen, geht ja deutlich schneller.
Könnten die Deutschen aber auch eigentlich, also so eigentlich Dinge zusammen machen.
Könnten sie eigentlich machen, ja, wie gesagt, aber ich glaube halt, ja, das, was gekocht wird, wird halt, wie gesagt, in Töpfe geknallt und dann fertig gekocht und dann auf die Teller gehauen.
Und ihr esst auch immer im Rudel ganz gerne, oder? Also wenn, dann kommen alle.
Wenn, dann kommen alle, ja. Wenn, dann kommen alle.
Das ist ja bei den Deutschen nicht so.
Das, nein. Das also ich habe so. Einmal ein Video gemacht, das ist auf sehr viel Unverständnis gestoßen, aber...
Ah, welches war das?
Es kamen zu viele Leute, die halt genau davon erzählt haben. Und zwar kannte ich das noch. Das ist jetzt, ich will das auch gar nicht sagen, dass das Deutsche sind.
Nein.
Aber da bist du bei Familien zu Hause gewesen und dann wurde das Kind, mit dem du gespielt hast, zum Essen gerufen.
Ja.
Und du wurdest entweder nach Hause geschickt oder du hast im Zimmer gewartet, bis sie fertig waren. Und wie gesagt, es ist nicht... jede Woche passiert, aber es ist oft genug passiert, dass dieses Video, glaube ich, 3 Millionen Mal geklickt wurde und da 700 Kommentare waren von Leuten, die gesagt haben, oh ja, stimmt, daran habe ich mich lange nicht mehr erinnert, aber das ist mir auch passiert. Und was ich danach mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel, ich glaube, einer der größten Unterschiede, die ich so richtig festgestellt habe, ist, in welchem Maß gekocht wird. Zum Beispiel meine Frau ist aus Berlin, Deutsche, sie kocht passgenau. Wir sind jetzt 2 Leute zu Hause, es wird für 2 Leute gekocht, plus so ein kleinen, ne? Wenn du Lust auf einen kleinen Extra, dann kannst du nehmen, aber passt perfekt für 2 Personen. Ich bin am Anfang durchgedreht, weil ich kenne das gar nicht. Ich koche für mich alleine, koche ich in einem Topf, der für 6 Tage reicht, weil dann ist auch viel geiler, ich muss ja 6 Tage nicht kochen.
Ja, ist total clever.
Ganz genau.
Und man will nicht 6 Tage das gleiche essen, aber man kann es ja einfrieren.
So, und für sie ist eben genau das Problem. Sie mag es nicht, 6 Tage am Stück das gleiche Essen zu essen.
Mhm.
Weil es war bei ihrer Familie so, dass viel gekocht wurde, aber es war halt nicht lecker. Das weißt du, es war eher die Strafe, dass so viel gekocht wurde. Bei mir war halt der Vorteil, es ist lecker genug, um es für 6 Tage zu essen. Ne? Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass mir einfach aufgefallen ist, bei anderen Familien wurde so passgenau gekocht. 4 Personen, 4 Personen. Und im Russischen ist halt oft so, ja, wenn es für morgen noch übrig bleibt, dann bleibt es für morgen übrig. Es wäre sogar noch besser.
Kannst du eigentlich selber richtig gut kochen? Also du bist schon auch ein Koch oder macht Oma eigentlich das meiste für die Videos?
Nee, ich würde sagen, ich bin ein sehr, sehr stabiler Koch. Also ich habe gelernt, was schmeckt und was nicht. In vielem, ich habe oft genug Mist gekocht, um zu wissen, was kein Mist mehr ist. So würde ich sagen.
Hast du, bevor du richtig auch hauptberuflicher Content Creator wurdest, hast du dann erst angefangen, kochen zu lernen? Oder konntest du auch vorher schon?
Nee, ich habe immer schon gerne ausprobiert. Oh, okay. Also ich habe immer einfach gerne in der Küche rumexperimentiert. Passt das zusammen? Kann man das miteinander mixen? Und was ist, wenn ich den Käse vielleicht noch hier rein tue? Mhm. Und wie gesagt, ich habe furchtbare Sachen da auf dem Teller produziert. Ganz schlimme Sachen, die ich brav aufgegessen habe, weil die waren furchtbar ungenießbar, aber nicht giftig.
Wie zum Beispiel, was ist mal richtig misslungen?
Ich habe einmal, daran erinnere ich mich bis heute, ich habe einmal ein Rührei gemacht und ich wollte es mit richtig viel Pilzen machen. Und ich habe die Pilze aus der Dose genommen, die viel Wasser beinhalten. Ja. Das heißt, das ganze Rührei ist so richtig wässrig grau geworden. Die Pilze haben nicht angebraten, die haben mehr so gekocht. Und das heißt, das Rührei hat danach auch in diesem Pilzsud so ein bisschen rumgekocht. Es war wie so pochiertes Ei, aber in Pilzwasser. Und dann habe ich es auch noch versalzen und es war dann so, oh Gott, Richard. Ich glaube, das war eines der schlimmsten Sachen, die ich hier produziert habe. Aber danach viel ausprobiert. Ich habe so eine französische Pilzsuppe mal lange oft gemacht. Oder Ratatouille koche ich wahnsinnig gerne. Super selten, weil es einfach so viel Aufwand ist. Ja. Aber meine Ratatouille ist stark. Damit habe ich meine Frau überzeugt.
Oh, ehrlich?
Ja, da habe ich mal so einen Post auf Insta gemacht, wo ich irgendwie geschrieben habe, wer erraten kann, was ich aus den Zutaten machen werde, der kriegt ein Stück. Und dann hat sie als einzige erraten, ich glaube, es war Ratatouille. Und ich so, okay.
So fing das an mit euch?
Nee. Wir waren schon davor mal, wir haben uns über eine Dating-Plattform kennengelernt.
Also ihr kanntet euch schon, ihr wart schon miteinander bekannt.
Ja.
Aber sie hat kommentiert bei dir.
Ja, genau. Aber da war ich noch gar nicht bekannt. Es war eher so im privaten Raum, habe ich gepostet. Das war nicht, dass ich irgendwo Follower hatte. Wir haben uns über eine Dating-Plattform kennengelernt.
Ich wollte gerade sagen, sie kam aus Berlin. Woher kanntet ihr euch eigentlich?
Ja, weil ich 5 Jahre in Berlin gelebt habe.
Ah, du warst 5 Jahre in Berlin.
Also. Genau. Okay. Und da war es halt so, wir haben uns zweimal getroffen, wir haben uns so gut verstanden, aber es war so eine ganz platonische Verbindung zwischen uns. Super freundschaftlich, super gut verstanden, viel geschrieben, aber irgendwie war da nicht so dieser romantische Funke, die Chance war irgendwie nicht so da und dann waren wir noch weiter in Kontakt und irgendwann war es dann so, warte mal, lass mal noch ein drittes Mal treffen. Zweimal war schon gut, aber lass mal ein drittes Mal noch treffen.
Und schließlich hast du meinen Ratatouille erkannt.
Ganz genau, ja.
Und dann hast du es gekocht für sie, ganz bewusst. Ja. Ganz bewusst, weil auch sie kommentiert hätte.
Ich habe es für sie gekocht. Das war dann auch genau der Moment, wo ich es einmal habe es versucht, aus dem Backofen da zu holen. Dann ist es umgekippt, hat sich im ganzen Backofen verteilt. Ich habe ein bisschen was noch davon retten können. Ich habe es aber an dem Tag viel zu scharf gemacht. Das heißt, sie konnte es nicht essen. Also es war keine positive Erfahrung an dem Tag. Aber sonst ist es sehr gut.
Du hättest sagen können, das gehört so.
Ja.
Das einfach so im Ofen selber zu pochieren und auszukippen, weil es dann nochmal großflächiger einfach
anbrät. Ne?
Das, also du hättest das verkaufen können. Osteuropäische Küche.
Ja, genau. So macht's Oma.
Der hättest du alles erzählen können. Das
ist die gute Ausrede, ja.
Schön. Und du veranstaltest auch Ostblock-Partys.
Yes.
Auch eine deiner vielen Tätigkeiten, dass du damit irgendwann angefangen hast. Und es gab auch mal ein Video, da beschwert sich der Vater, dass er nicht eingeladen wurde.
Ja.
Und dann kam dieser lustige Satz, ey, bei uns in der Heimat, wenn ein Baum gefällt wurde, kamen schon 120 Leute zusammen.
Ja.
Gab es das wirklich mal?
Ja.
Ich find dieses Bild so wunderbar. Es wird einfach nur ein Baum gefällt, alle kommen.
Ja, weil es hast halt Hilfe gebraucht, ne? Ich kenne es von uns früher, da waren wir ständig am Wochenende bei irgendeinem Onkel oder Neffen oder Cousin, weil da haben die Wände rausgerissen oder die Fenster neu gemacht oder den Baum im Garten gefällt und dann waren auf einmal 20 Leute da, 30 Leute da, weil 3 Männer haben sich um den Baum gekümmert und den Baum da klein gemacht, aber 3 haben gegrillt.
Natürlich,
und genau, es muss ja was zu essen geben. Also sowas waren dann schon gemeinschaftliche Sachen, die man dann zusammen erlebt hat, umziehen, umbauen, sanieren, waren immer gesellschaftliche Events in der Familie.
Ja, lustig. Wenn Ostblock-Partys stattfinden, welche Musik läuft da? Also was sind so die großen KünstlerInnen, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen in Deutschland?
Oh doch.
Ach doch.
Modern Talking kennt ihr auch.
Ach, das
läuft, also Modern Talking war, glaube ich, die erste Band, die damals in der Sowjetunion, die erste Westband, die da sein durfte.
Das wissen wir auch, dass die da so besonders erfolgreich waren.
Heißt, die dürfen, die müssen laufen. Also gerade diese 80er, 90er, die läuft dann. Aber auch viel, ja klar, so russische Musik, polnische Musik von damals. Es gibt ja diesen Werka Seduchka zum Beispiel, kennt man jetzt, ich weiß nicht, man kennt sie vielleicht von dem Eurovision Song Contest?
Wollte gerade sagen, weil der Name kommt mir bekannt vor vom ESC da natürlich. Welchen Song hat die gesungen beim ESC?
Lascha Tumbai hieß der, glaube ich. Das war dieses 77 Alolio 7712, ganz genau.
Das ist mega! 77112.
Sowas läuft auf jeden Fall. Sowas läuft auf jeden Fall. Aber ist immer gern gesehen. Also so ein, es ist einfach so Musik, die einen bewegt. Da läuft jetzt wenig Hintergrundmusik und sowas, sondern das...
Aber in dem Fall schon fröhliche Powermusik.
Ja, also. ganz genau. Da ist, die Tanzfläche ist da 5 Stunden am Stück voll.
Also die einen bewegt, ich verstehe, wie du es meinst.
Ach so, das meinst du.
Ich dachte, die einen bewegt, die einen anrührt, wo die russische Seele sich
auf die Tanzfläche bewegt.
Nein, aber hier, bewegt. It makes you move. Klar. Und auch hier, Maya Hi, Maya Ho. Maya Hi, Maya Ho. Ist das
nicht
auch?
Nicht ganz so sehr.
Oder ist das eine Westnummer gewesen im Prinzip? Was ist denn der?
Ich glaube, dies war einfach ein bisschen zu spät. Das war ja 2005.
Ja, okay.
Und was viel gehört wird, ist gerade Musik aus so 80ern, 90ern. Also aus dieser Zeit, wo Musik, ich glaube, einfach noch ein bisschen seltener war und deshalb so besonders ist. Also da gibt es so 40 Songs, 50, habe ich auch mal eine Playlist gemacht, nur für mich. Das sind so 50 Songs, die kannst du eigentlich jedem zeigen, der irgendeine Verbindung da drin hat und der wird diesen Song kennen, der wird mitsingen können und der wird diesen Song spüren. Mhm. Und da gibt es, wie gesagt, so 40, 50 Stück. Kannst du zeigen, wem du willst. Die sind's.
Legst du selber auf?
Nee, dafür habe ich zum Glück einen sehr, sehr guten DJ, der da deutschlandweit berühmt ist für so Ostblock und russische Partys. Okay. Und der macht es eben zum Beispiel auch so, dass er diese alten Songs nimmt und sie so ein bisschen neu mal remixt und dadurch was Neues reinbringt. Okay. Und der ist schon echt fantastisch. Ja. Der kriegt die Leute auf Tanzflächen. Mein Gott, so habe ich es selten gesehen.
Das ist ja fast eine Konkurrenzveranstaltung zu Russendisco. Von hier, wie heißt der noch?
Ist es auf jeden Fall, weil es
ist Russendisco ist auch was ähnlich, ne?
Ja, aber wir machen es halt so, dass wir halt tagsüber feiern, wie so eine richtige Hochzeit. Also wir feiern nicht abends um 11 bis 4 Uhr morgens, sondern wir feiern von 14 bis 22 Uhr. Heißt, da können super viele kommen, die vielleicht auch Kinder haben, weil sie können das Kind bei Oma abgeben und dann von 14 bis 10, 20 Uhr kommen sie vorbei.
Es wird gegrillt natürlich.
Genau, logischerweise. Es gibt Essen, es gibt russisches Essen. Das heißt, die Leute können kommen, können tanzen, können essen, kriegen so ein bisschen Show noch vorne. Meine Mama hat zweimal jetzt live gesungen zum Beispiel schon.
Oh, die Mutter singt.
Die Mama singt, ja. Und richtig toll.
Wow.
Die singt auf Hochzeiten, die singt Konzerte. Cool. So ein bisschen in dieser Whitney Houston, Cher, Celine Dion. Stimmrichtung. Das ist das, was sie macht.
Die wollte immer in einer Kirche singen und eine Begleitung finden. Deswegen wurdest du zur Orgel verdammt.
Das kann sehr gut sein.
Das ist der eigentliche Grund.
Dass sie in mir eine ganze Band haben wollte. Ja.
Ich finde es jetzt raus. Ach, herrlich. Ja, Pelmeni gibt es natürlich dann auch diese Veranstaltung. Was ist deine Lieblingsfaltung?
Die Lieblingsfaltung?
Ja, es gibt so viele Teigtaschenvariationen, auch bei euch in der Küche. Das ist schon fast eine Kulturgeschichte, oder? Welche Faltung nimmt man?
Ist die beste, ne?
Welche Faltung ist die beste?
Mante sind halt am schönsten. Mante ist sowas Besonderes, Mante. Weil das macht man nicht so oft.
Was ist Mante? Wie geht das? Also Mante schwer zu beschreiben jetzt, oder?
Mante ist so ähnlich wie Pelmeni, nur sie sind ein bisschen größer und oben offen. Also die werden nicht ganz zugefaltet, die werden so hübsch gefaltet. Ja. Da ist oben, sieht ein bisschen aus wie so eine Blume.
Und da habe ich mal das Gefühl, dann läuft das ganze Wasser da rein.
Nee, weil die werden gedämpft.
Ach, die werden gedämpft.
Genau, und da ist nämlich das Schöne, die sind super saftig. Da ist viel von dem Saft in dem Teig noch drin. Also. Und wie gesagt, die gibt es nicht so oft. Die werden nicht so oft gemacht, wie zum Beispiel Pelmeni sind leicht. Ne? Ich schmeiße einfach einen Topf, zack, machst du 2-3 Kilo. Aber Mante sind so was Besonderes.
Herrlich. Richard, das war schön, einfach in deiner Welt einzutauchen hier.
Oh, sehr schön, was von dir preisgeben zu dürfen.
Ja, schön, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben. Machst du heute noch irgendwas? Also wenn du jetzt gehst, ich meine, du bist Vater mit einem 1 Jahr alten Kind.
Ja.
Ist da überhaupt noch genug Zeit, Content zu kreieren?
Oh ja. Okay. Das ist ja immer möglich. Und auch über die Erfahrungen zu sprechen, ist ja dann noch wahnsinnig schön.
An wem hast du dich orientiert eigentlich, als du angefangen hast, Content zu kreieren? Man schaut sich ja um, was funktioniert, was läuft, wie macht man's? Wer war ein großes Vorbild für dich, wenn es jemanden gab?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Was hast du ganz am Anfang so gepostet? Also jetzt bis auf die zufälligen, die du bei TikTok hochgeladen hast. Aber was waren so deine ersten richtigen Content-Creator-Posts? Posts? Welche Art von Videos hast du da?
Oh, ich habe alles ausprobiert. Und ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, das waren Sounds, einfach wo ich gelipsynkt habe. Ne? Man hat irgendeinen Sound genommen und hat
es nachgestellt. Ich hasse diese Lipsync-Sachen. Warum auch immer. Ich finde, alle fühlen sich immer so toll, nur weil sie so lipsynken zu irgendeinem komischen Filmkommentar. Oh, ich weiß nicht, was hast du heute gemacht? Und ich denke mal, okay, ja, du lipsynkst gerade, aber das hat sich so, ich finde das so langweilig.
Und da eben, wenn dann eine kreative Idee drüber liegt, zum Beispiel, ne, weil was ja oft bei diesen Lipsyncs eher der Fall ist, da wird das Gefühl und das Konversationsmuster aus dem Film wird sozusagen auf eine andere Situation übertragen, in der das Muster gleich ist und dieser Vergleich ist dann das Witzige daran, ne? Ja. Das habe ich am Anfang viel gemacht, weil es ist halt der leichteste Start. Ne, damit fängt man am schnellsten an, brauchst am wenigsten Vorbereitung, du brauchst absolut keine Schnittkünste, nix, du machst einfach nur diesen Sound. Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich eher so Aspekte abgeguckt von Creatern. Dann war es zum Beispiel einer, der hat so riesen Dialog-Videos gemacht, aber es war so im Bereich so Mental Health, wo er zum Beispiel gesagt hat, er spricht mit wie so einer übergeordneten Person und er ist gerade im Liebeskummer und dann reden die miteinander und sagen, hey, vielleicht ist es doch ganz gut, dass es passiert ist, irgendwie sowas. Ja. Aber ich mochte einfach den Stil, wie er die Dialoge geschnitten hat.
Und also er spricht mit sich selbst.
Ja, genau. Ja, ja. Und daher habe ich dann so ein bisschen diesen Dialogaspekt und habe gesagt, hey, das könnte ich eigentlich auch machen, dass ich mehrere Figuren spiele und dann kamen irgendwann andere Aspekte dazu, wo ich einfach gesehen habe, ah, witzig, weißt du, die bauen auch noch Musik ein. Und so hat sich so ein bisschen mein Videostil immer weiter vorgearbeitet, weil ich einfach Aspekte gesehen habe von anderen Creatern, wo ich gesagt habe, wow, wie der, zum Beispiel, der macht das Intro richtig cool. Der schreibt immer einen Text drüber, der spricht sein Intro nochmal, dadurch performen die Videos besser. Bei einem anderen habe ich gesehen, dass es immer einen Joke am Ende gibt. Und dadurch habe ich gesehen, dass die Leute das Video nochmal angucken, um den nochmal am Ende mitzukriegen, den Witz, der am Ende nochmal war. Und so hat sich das so ein bisschen immer weitergearbeitet.
Ja. Es ist auf jeden Fall richtig Arbeit. Also es ist richtig, richtig viel Arbeit. Die Ideen, das Umsetzen, Schneiden. Hast du dein eigenes Licht zu Hause auch oder nimmst du das, was da ist?
Nee, mittlerweile sieht es schon fast aus wie so ein Studio mit Kamera und Licht und mehreren Lichtquellen und ja,
ja. Ja, und da geht auch nicht einfach nur so ein Handyvideo. Das ist eine Kamera, die kostet was. Also das
ja, aber die benutze ich tatsächlich relativ selten, weil ich muss sagen, mein Videoprozess ist relativ anstrengend, weil ich habe eine Idee und dann fange ich mal an zu filmen, dann fange ich an zu schneiden und dann fällt mir auf, die fehlen noch 15 Szenen. Dann wäre es noch witziger und dann muss ich ja zurück nochmal anziehen, Kamera nochmal aufstellen, nachdrehen, dann schneide ich es nochmal und dann fällt mir auf, das Wort hätte es anders aussprechen können und dann wäre das Video noch besser und dann gehe ich nochmal zurück und das wäre deutlich schwieriger mit einer Kamera. Heißt, eine Kamera benutze ich nur dann, wenn ich wirklich ein ganz festes Videoskript habe, wo ich ganz genau weiß, okay, daran halte ich mich und so ist gut, aber viele Videos entstehen in so einem mal nochmal ausprobieren, nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen und deswegen ist mit der Kamera dann immer mit dem Handy so leicht.
Ja.
Weil es ist so schnell nachgedreht und dann schnell bearbeitet, zack, zack.
Und es muss auch gar nicht immer so hochprofessionell aussehen, oder?
Gar nicht, nein.
Oder darf es sogar gar nicht hochprofessionell aussehen?
Darf es gar nicht. Es muss schon einen Grund dafür haben, finde ich. Es braucht einen Grund.
Ein Grund dafür, dass es professionell aussieht.
Ja, genau. Zum Beispiel, ich habe einmal so einen Parfüm-Werbespot letztes Jahr gedreht, weil ich ein Parfüm rausgebracht habe.
Das stimmt. Das ist dein eigenes Parfüm sogar.
Yes, genau.
Wie kommst du dazu, ein eigenes Parfüm rauszubringen?
Also, das war eigentlich, eigentlich kam das gar nicht aus dem Parfüm-Gedanke, sondern ich wollte so ein wahnsinnig nostalgisches Video drehen. Also so, wo man sich so richtig zurückversetzt fühlt in dieser Sommer von vor 20 Jahren, wo alles endlos schien, wo kein Regen zu kalt war, wo die Sonne genau richtig war, wo man immer an den See gefahren ist. Man war nie alleine, man musste mit dem Fahrrad nur einen Berg runterfahren und da haben 15 Leute miteinander Fußball gespielt. So diese ganz besonderen Sommer, ne? Wo die Autos noch keine Klimaanlage hatten und es gab noch keine Ledersitze, sondern dieser Stoff hat noch so ein bisschen die Haut gekratzt. Weißt du, was ich meine? Im Sommer, wenn du dich da drauf gesetzt hast mit so warmer, schwitziger Haut, hast du dich auf dieses Filz gesetzt und dieses Gefühl kennt man sofort von diesen Sommern. Und ich wollte diesen Sommer in ein Video packen.
Aber kein lustiges Video, ne?
Kein lustiges, nein, wirklich ein, wo man sich erinnert. Und dazu hat halt ein Duft perfekt gepasst. Weil es war so, okay, wenn wir jetzt noch einen Duft nehmen, der so ein bisschen wie dieser Sommer riecht, dann könnte man das kombinieren als Projekt. Und dann war so ein bisschen die Idee geboren, zu sagen, okay. Und dann haben wir einen Duft gesucht, der dazu gepasst hat und mit dem haben wir dann...
Wer hat den denn gemacht, also den Duft?
Das war so eine Parfümmanufaktur in der Nähe von Kaiserslautern, die auch für Tom Ford, Calvin Klein und alles Parfüms herstellen.
Okay, und die haben für dich eins hergestellt, entwickelt,
und nach deinen Vorgaben. Und da sind wir hingegangen und haben wirklich nur gesagt, ich meine, da bist du hingegangen und hast gesagt, es soll so, sich so anfühlen, es soll so riechen. Kommen die um die Ecke mit 3 Proben, spot on. Also es war kein monatelanger Prozess, die sind wahnsinnig gut gewesen,
ja,
wie die das gemacht haben. Die kamen um die Ecke und dann war das sowas ganz Frisches, Zitrone, Gurke, das hast du gerochen, das war so, diese Leichtigkeit vom Sommer war so richtig, ja, da.
Und war das ein Selbstläufer, das auch zu verkaufen, weil du eben erfolgreicher Influencer bist?
Nee, das ist auf gar keinen Fall. So simpel geht das nicht, weil es ist am Ende zum Beispiel, Parfüm ist auch ein sehr schweres Produkt, weil Leute sind sehr skeptisch. Es ist was super Individuelles und wenn du es nicht davor riechen kannst,
nee, stimmt,
würden die wenigsten Parfüm kaufen. Okay. Und man hat es auch zurückschicken können, das war gar kein Problem für uns, aber von den 1000, wir haben 1000 Stück verkauft, das war so eine feste, okay, Menge, da sind glaube ich 4 zurückgekommen. Also wir haben bis heute, fragen mich jetzt auch Leute, wann es wieder rauskommt, aber es war so, keine Ahnung, für mich war das eher so ein einmaliges, okay, Kreativprojekt, was, ja, sich so schön angefühlt hat. Das,
aber du könntest damit einfach jetzt Geld verdienen auch.
Ich könnte, ja. Ja,
aber musst du nicht unbedingt.
Weiß ich nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Weil es war so, wie gesagt, das war eher ein Kreativprojekt als ein kommerzielles Projekt. Und
ja, es wird dadurch natürlich auch viel wertvoller und viel besonderer, ja, indem es einfach nur diese 1000 gibt,
ja,
ne?
Ja, genau.
Die vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren bei dem Nachfolger von eBay,
wer
dann
weiß,
auch vertickt werden.
Wer weiß, was man mit den Flaschen irgendwann macht. Aber ja, wie gesagt, ich habe meiner Oma 20 Flaschen gesichert, weil sie liebt es, das ist ihr absolutes Lieblingsparfüm. Sie findet
Unisex oder Männer,
ja,
oder
Unisex
Frauen?
Tatsächlich. Unisex, also natürlich. Ich habe es eigentlich, glaube ich, als Männerparfüm angepriesen. Mhm. Dann haben es wahnsinnig viele Frauen für ihre Männer gekauft und denen dann nicht gegeben, weil sie es für sich behalten haben.
Es ist aber auch der totale Wahnsinn, überhaupt ein Parfüm zu kaufen, das man nicht gerochen hat.
Ja.
Also das ist, das, ja, kann man mit anderen Parfüms ja auch nicht machen.
Ja, ist
also
schwierig.
Also es ist schon dann wahrscheinlich
das
ein bisschen
Kochbuch ist leichter.
Liebhaberwert, weil du, weil es einfach auch mit dir zu tun, ja, hat und weil eine ganze Geschichte damit verbunden ist, ja, und eine ganze Community.
Genau. Ne? Und weil einfach also Vertrauen da drin steckt.
Ja.
Ne, und
alles. Man kann, weil das ja Geschmackssache ist, man, ja, kann eigentlich kein Parfüm blind kaufen.
Ja, ja.
Eigentlich geht es nicht. Weil sehr, ich gehe in den Laden, probiere 9 aus und mir gefallen mindestens 8 nicht.
Ja, ja, aber die haben alle tolle Bewertungen irgendwo, ne? Und deswegen. Nee, aber sie ist so, sie kommt immer noch zu mir und sagt, für das Parfüm hat sie die meisten Komplimente jemals bekommen und deswegen trägt sie nie wieder was anderes. Und witzig, nur aus dem Grund bin ich am Überlegen, ob ich es nochmal rausbringe, weil wenn die Flaschen ausgehen, die ich für meine Oma gesichert habe, ja, das wird mir das Herz brechen. Also nur aus dem Grund würde ich drüber nachdenken, es nochmal rauszubringen. Aber mal gucken.
Ist aber auch blöd, wenn alle gleich riechen bei euch in der Familie, oder? Also Oma riecht danach schon mal.
Ja.
Also aber andere auch noch? Nein.
Oma benutzt, ich benutze es manchmal,
also, okay,
meine Frau benutzt es manchmal, aber da sprechen wir uns schon ab.
Aber finde ich aber auch so geil. Du und deine Oma habt das gleiche Parfüm.
Ja.
Aber das ist so schön. Also das Tolle am Influencer sein, am Content Creator da sein, es ist so viel Arbeit, du hast kaum Zeit, selber Social Media süchtig zu werden, oder?
Ach nein, das geht ganz leicht. Das geht ganz leicht. Ja, aber man verbringt ja schon viel Zeit dort.
Ja?
Und das Problem ist auch noch, man hat immer einen guten Grund.
Mhm.
Weißt du? Es ist ja Recherche.
Du hast alle Gründe der Welt, natürlich.
Genau. Das heißt, es ist nicht ganz so, man kann sich nicht selber sagen, so, es ist ja nur Zeitverschwendung. Nein, ich muss gucken, was so passiert.
Gute Heimfahrt mit deinem Polski Fiat, jetzt nach Freudenstadt. Nein, du bist nicht mit dem Oldtimer gekommen. Also der hätte es nicht über den Berg geschafft, von Freudenstadt nach Baden-Baden.
Der hätte es, wie gesagt.
Du wärst nicht rechtzeitig gekommen.
Den benutze ich gerne, wenn keine Termine anstehen. Ne? Ja. Wenn eine Fahrt so lange, ja, ja, dauern darf, wie sie dauert, ja, dann benutzt man so ein Auto.
Danke dir für heute. Bis die Tage.
Danke für die Einladung.
Und das Kochbuch, das du zusammen mit deiner Oma, die wir kennengelernt haben, vorhin rausgebracht hast mit einfach 50 traditionellen Gerichten, so wie Oma sie macht.
Ja.
Oma, was kochst du da?
Ganz genau.
So heißt das. Dann, ja, viel Spaß. Heute Abend Signierstunde. Bis die Tage.
Bis dahin.
Talk mit Thies.
Vika.
Ja, Valeria.
Sag mal bitte was auf Russisch.
Ja, was denn?
Unser Podcast heißt Nette Mädchen.
Nasch Podcast называется Nette Mädchen. Hi. Wir beide sind in Russland geboren und haben lange versucht, zu den Deutschen dazuzugehören.
Jetzt wissen wir, darum geht es gar nicht.
In unserem Podcast Nette Mädchen gehen wir auf Identitätssuche und sprechen mit jungen Menschen, die russische, russlanddeutsche oder postsowjetische Wurzeln haben.
Menschen hören eigentlich kaum von Kasachen und es ist so schön, aus diesem bunten Land zu kommen.
Wenn ich die polnische Sprache höre, da habe ich so das Gefühl, da dockt mein Herz an und lädt auf.
Wir schauen auch immer wieder nach Russland. Zum Beispiel, wie beeinflusst die russische Staatspropaganda TikTok?
Und wie spricht man mit Verwandten, die den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen?
Und wie geht es denen, die Verwandte in der Ukraine haben?
Ich habe ganz lange in meinem Kopf einfach diese Kriegsrealität nicht zusammenbekommen mit der Realität, die ich aus der Ukraine kenne, aus meiner Kindheit.
Hört rein, jeden zweiten Donnerstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Paka.
Paka, paka. Paka, paka. Okay, paka, paka. Paka, paka, paka.
Dabei, paka. Tschüss, tschüss.